Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Jubiläum! Zur 20. Filmbesprechung unseres Podcasts haben wir uns einen ganz besonderen Film ausgesucht. Komm und sieh von Elem Klimov.
Viel Spaß beim Zuhören!
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Mann, ist das lange her. Herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas!
Hallo ihr Lieben und hallo Lukas. Schön, dass wir wieder da sind, schön, dass wir uns wieder gegenüber sitzen und miteinander reden können. Lang ist es her, wirklich, aber wir haben uns für den heutigen Tag ja auch extra was Gutes ausgesucht.
Das stimmt, ja. Die 20. Episode, also eigentlich, nee, nicht ganz die 20. Episode, aber zumindest die 20. Filmbesprechung, die wir hier haben.
Man kann sich drüber streiten, aber wir sind
das auf stimmt, gekommen. Ja. Du hast auch mit Janik gesprochen darüber wahrscheinlich, ja. Mit unserem guten Freund, der gemeint hat, ja, so Episode 22 oder 21. Naja, aber wir nehmen das, wir sehen das mal nicht so eng. Wir nehmen das jetzt einfach mal als Folge 20. Wir haben uns dafür was ganz Besonderes ausgesucht und es ist im Prinzip ein bisschen komisch. Ich habe mich nämlich sehr auf die heutige Filmbesprechung gefreut. Aber der Film, den wir besprechen, der bietet ja nicht so viel Anlass eigentlich zur Freude. Ne? Es ist eigentlich ein sehr trauriger Film und eigentlich ein sehr, sehr mitnehmender, mitreißender Film. Im Sinne von, ne? Also es ist nicht gerade eine Komödie, sagen wir es mal so.
Nee, also ich war auch auf die Sichtung und auf die Vorbereitung gespannt. Hab mich schon gefreut, dass wir jetzt wieder hier sitzen und ins Mikrofon sprechen. Mhm. Aber so an sich ist das kein schöner Anlass oder kein schönes Thema, ein ausuferndes Gespräch zu führen, da man da doch vielleicht schon etwas Vorerfahrung, etwas Reife, etwas Weltwissen benötigt, um den Ganzen irgendwie auf einer gewissen Ebene, ich sage nicht voll und ganz, das kann, glaube ich, keiner mehr, der das nicht erlebt hat, aber um den einfach irgendwie ja begegnen zu können. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon ein paar Informationen zum Film verlieren wollen, komm und sieh. Ich würde einfach mal anfangen.
Ja, ich also ein paar Fakten können wir ja vielleicht vorher noch mal so raushauen. Genau. Ne? Also du hast es ja schon ganz richtig gesagt, es geht hier um Komm und sieh von Elem Klimov, beziehungsweise in der DDR wurde der Film damals unter dem Titel Geh und Sieh veröffentlicht. Warum lachst du? Was ist so lustig daran?
Also ich finde das wieder ganz bezeichnend für die DDR. Also Komm und Sieh. Hm. Komm ist also, jemand soll herkommen zu mir, zu jemandem, der die eben das ausspricht.
Ja, ja.
Jemand nimmt das Leid auf sich, um etwas zu zeigen.
Ah, ja, ja.
Und die DDR, Geh fort und sieh.
Ja.
So, sieh das Schlechte, aber bitte weit, weit draußen. Bei uns gibt es ja nichts Schlechtes.
Ja, das stimmt.
Das ist
ja
wieder so typisch DDR.
Ja. Na gut, man muss dazu sagen, dass der Titel Komm und sieh bezieht sich ja auf das 6. Kapitel der Offenbarung des Johannes. Ne? Mhm. Ist eben dort gemeint als die Aufforderung, die Verheerungen zu betrachten, die eben die vier Reiter der Apokalypse angerichtet haben. Und dahingehend ist das ja auch ein apokalyptischer Film. Und im lateinischen Text wird das, ist das tatsächlich der Imperativ von ihre, ite. Und den kann man auch als, ist ja geh.
Okay. Ne?
Also eigentlich ist es da schon wieder eine ganz gute Übersetzung. Mhm. Aber ich dachte mir auch währenddessen, dieses geh kann ja auch sein, kann man ja auch sehen im Sinne von geh hinein in den Film. Ja,
okay,
also,
okay.
Jetzt, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Also,
das sorgt schon für Verwirrung.
Also es ist schon durch, durch die Anti-DDR-Brille gedeutet. Aber ich finde es einfach ganz lustig. Also es hat für mich schon fast wieder was Lustiges, dass die DDR sich hinstellt und sagt, nee, der Film heißt bei uns Geh und Sieh.
Ja.
Ganz nett.
Genau, es ist auf jeden Fall ein Kriegsfilm, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Du wirst gleich ein bisschen was zur Handlung noch sagen. Er ist von 1985 von Elem Klimov und basiert auf einer literarischen Vorlage, nämlich von Ales Adamowitsch, der auch passenderweise von 1943 bis 1944 als Partisan gegen die Wehrmacht in im heutigen Belarus gekämpft hat. Ne? Also dort spielt der Film. Und dahingehend kann man ihn vielleicht auch so ein bisschen als autobiografisch durchaus betrachten. Also ne, es liegt ja nahe, dass er dann so Erfahrungen reingebracht hat in diesen Film, die er dort erlebt hat. Wir haben, muss man dazu sagen, beide die Blu-ray von Bildstörung gesehen, wo auch ein kleines, ein sehr, sehr schöner Text beiliegt von Professor Dr. Markus Stiegelegger, einem Filmwissenschaftler, der dann aber wiederum dazu gesagt hat, eigentlich sind diese Bezüge zwischen der literarischen Vorlage und dem Film. Was so die Verortung angeht, eigentlich recht marginal, weil die literarische Vorlage ist eben die Erzählung von Chardin. Das also so heißt das Buch oder die Schrift, die Alice Adamovich geschrieben hat. Und diese Verortung, also diese historische Verortung in Chardin, die finden wir halt eben in Komm und Sie im Film eigentlich nicht. Also es ist nicht so, dass da am Anfang steht, das war in Chardin, nee, sondern genau, es geht, glaube ich, eher um eine allgemeine Darstellung dieses Konzeptes der verbrannten Erde der Nazis. Ne? Also das wird im Film dann auch gegen Ende, so glaube ich, in so einer Schriftform gezeigt, dass die Nazis eben auf ihrem Weg raus aus Weißrussland dann eben, ich glaube, 628 Dörfer niedergebrannt haben. Und ein Beispiel sehen wir ja dann auch im Film. Aber zur Handlung will ich gar nicht so viel sagen, denn das überlasse ich dir.
Genau, das würde ich mal übernehmen. Wir befinden uns, ja, in Belarus im Jahr 1943. Das bedeutet, dass ja die deutschen Streitkräfte im Osten auf dem Rückzug sind. Ja, 1942 hat man ja so mitbekommen, dass das, dass der Krieg gegen die Sowjetunion relativ aussichtslos ist. Und man hat sich dazu entschlossen, den Rückzug anzutreten, aber nicht unter der Prämisse, alles friedlich und auf schnellstem Wege zu verlassen, sondern man wollte nochmal mehr oder weniger ein Inferno hinterlassen. Deswegen diese Kriegstaktik verbrannte Erde, die einfach beinhaltete, dass man auf dem Rückzug keine taktischen oder kriegerischen Marschbefehle oder Taktiken ausführte, sondern dass man einfach für Zerstörung sorgte, dort, wo man irgendeine Form fremder Infrastruktur vorfand. Sei es jetzt Dörfer, sei es Schienen, sei es irgendwelche Fabriken. Diese zerstörte man, diese verbrannte man, man tötete die Menschen, die in und um in diesen Gebieten waren und ja, sorgte für ein blankes Chaos, wie es natürlich auch im Film gezeigt wird. Das Ganze kann man jetzt natürlich nur mit Worten auch wiederum so ganz marginal beschreiben. Dem wird eigentlich kein Wort gerecht. Was da damals zu der Zeit jetzt im historischen, echten, in der Realhistorik ablief. Aber dazu kommen wir dann vielleicht nochmal, wenn wir über einzelne Filmelemente sprechen. Erstmal zur groben Handlung, wie gesagt. Belarus 1943 und genau, die Nazis und Partisanen stehen sich im Film so ein bisschen gegenüber. Die Partisanen wollen die Deutschen, sage ich mal, durch hinterhältige Taktiken natürlich auch unterlegen, aber nochmal so ein bisschen aufhalten, korrumpieren und ihm nochmal Schaden zufügen. Und in diese ganze Thematik, die ich gerade versucht habe, nochmal zu erklären, stürzt sich der Junge, der 14-jährige Fliora, der gespielt wird von Alexei Kravchenko. Dieser ist ein armer, ich nenne es mal Bauernjunge, ein 14-Jähriger, der sich ja voller Inbrunst und Naivität den Partisanen anschließen möchte. Und dann die Welt des Zweiten Weltkrieges, das Inferno des Zweiten Weltkrieges und das Grauen aus seinen eigenen Augen mit uns teilt und uns auf eine, ich möchte es mal Reise oder Odyssee oder auf eine, man kann auch ja ganz neudeutsch sagen, Tour de Force mitnimmt, die sich ja jetzt eher flapsig formuliert gewaschen hat und die einen mit Sicherheit nicht kalt lässt. Genau, und auf diesem Weg treffen wir dann natürlich einzelne Personen, einzelne Handlungen, auf die wir noch eingehen werden. Aber das Ganze kann ich, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen, ist ein sehr, sehr eindrucksvoller, sehr, sehr expressiver und besonderer Film, den ich persönlich, um jetzt mal auf die Rezeption meinerseits zu sprechen zu kommen, den ich so in der Art und Weise selten gesehen habe und der mir vielleicht nochmal aus der Perspektive Kriegsfilm nochmal eine ganz neue Auffassung vermittelt hat, wie Krieg und wie Kriegsfilme oder Anti-Kriegsfilme dargestellt werden können. Das war ganz besonders, genau. Aber erstmal bis hierhin zur Handlung.
Ja, du bist ja schon in deine eigene Rezeptionsgeschichte so ein bisschen eingestiegen. Ich würde gern vorher nochmal sagen, oder was so ein bisschen dazu sagen, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt vermutlich sich fragen, ja, ihr habt jetzt hier die 20. Jubiläumsfolge, warum denn eigentlich Komm und Sie? Mhm. Und, Entschuldigung, Das Interessante an Come and See ist eigentlich, dass man mehr oder weniger in den letzten Jahren durch diese Neuveröffentlichung bei Bildstörungen oder in den letzten Jahren sitzen wir im letzten, wann kam das Ding? Letztes Jahr,
glaube ich. Ich glaube, letztes Jahr 2020.
Genau, in den letzten Monaten, sagen wir es mal so, relativ viel davon gehört hat. Und wir haben auch, du hast mich dann drauf gebracht, dass man sich diesen Film ja mal holen könnte. Wir haben uns dann mal einen Trailer angeschaut und ich war direkt von diesen Bildern da relativ begeistert. Und dann sind wir beide auch tätig, wollte ich jetzt schon sagen. Oder wir sind ja beide angemeldet auf einer Filmbewertungsplattform oder ja, so Review-Plattform namens Letterboxd. Und dort ist dieser Film sehr, sehr lange Zeit mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Sternen der am besten bewertete Film der Plattform gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist es Parasite und der Film ist auch mittlerweile ein bisschen abgerutscht inzwischen. Okay. Aber ist immer noch relativ weit vorne. Und das war schon irgendwie faszinierend, ne? So ein Film, von dem man bis dato noch nie was gehört hat, der aber anscheinend so einen Impact hatte, dass so viele Filmliebhaber da sehr viel drauf halten, ne? Und dieser Film schwirrte seither so ein bisschen immer dazwischen, weil wir ihn beide die ganze Zeit nicht angeguckt haben. Und dann haben wir eben jetzt hier dieses Konzept entwickelt, dass wir uns immer Filme geben gegenseitig. Und aber für die Jubiläen uns was Besonderes vorbehalten. Und da haben wir gesagt, ja, jetzt ist es doch eigentlich Zeit, sich Come and See mal zu stellen. Das ist eigentlich so der Grund, ja. Du hast deine eigene Rezeption jetzt schon angesprochen. Mhm. Es war sehr eindrucksvoll, hast du gesagt. Das ging mir auch so. Allerdings hatte ich beim ersten Mal schon ein paar Probleme mit dem Film. Dadurch, dass er einen mit so einem unbefriedigenden Gefühl teilweise zurücklässt, weil ich es nicht hinbekommen habe, viele Szenen direkt in so einen Sinnzusammenhang zu bringen. Ja, es ist schon durchaus ein bisschen verwirrend teilweise. Mhm. Ich habe gerade meinen Stift abgebrochen, ist egal. Zum Beispiel diese Szene, in der dieses Mädchen Glascha tanzt da, ne? Das ist jetzt, kriegt man beim ersten Mal nicht so richtig hin. Mhm. Und ich muss aber sagen, dass dieser Film dann mit jedem weiteren Mal gucken, ich habe ihn jetzt 4-mal gesehen, immer und immer stärker wird, immer besser wird und immer interessanter eigentlich, wenn man dann auch mal so auf die technischen Aspekte des Films eingeht. Und ich kann den Film mittlerweile auch dahingehend als das Meisterwerk schätzen, was augenscheinlich viele Menschen darin sehen. Ja. Mhm. Ich finde ihn ganz, ganz großartig und ein sehr, sehr eindrücklicher Film über Krieg. Ja. Mhm.
Hat mich auch so ein bisschen davon leiten lassen, dass die Letterboxd-Bewertungen eben so gut waren. Und darüber bin ich, wie du schon sagtest, auch eben erst auf den Film gekommen. Man hat dann mal einen Trailer angesehen, die Bilder waren schon sehr eindrucksvoll, sehr, sehr immersiv, sehr, sehr fühlbar, nenne ich es mal, die einzelnen Szenen, die dort abgespielt werden. Und das Ganze brachte mich dann natürlich auch irgendwann zur Bestellung dieser tollen neuen Edition von Bildstörung. Ich glaube, Dropout 37 müsste das sein. Ja, genau. Und hab den ja mit dir und
unserem Freund Janek.
Genau, zusammengeschaut. Das erste Mal. Und wurde da auch etwas zwiespältig zurückgelassen, aber das liegt nicht am Film, sondern eher in meiner eigenen Rezeptionsart und Weise oder Filmsozialisation, die ja jetzt nun doch meiner Meinung nach in den letzten Jahren schon etwas ausgeweitet wurde durch verschiedenste Filmgenre und Subgenre und so weiter und so fort. Aber das war nochmal so ein anderer Einschlag, den ich noch nicht so oft hatte. Also ich hatte mich versucht, bestmöglich drauf einzulassen, konnte mir schon denken, dass das ein sehr, sehr anspruchsvoller Film sein wird. Man hat viel darüber gehört, viel Positives und wird dann aber mit den Bildern im Kopf nach dem Film erstmal so ein bisschen alleingelassen. Man kann das historisch so ein bisschen einordnen durch die Zeit, durch diese verschiedenen Tafeleinblendungen im Film, die gar nicht so zahlreich sind, eher am Anfang und am Ende des Films. Wird so ein kleiner Rahmen geschaffen, aber das, was zwischendrin passiert, pendelt dann ja doch immer schon von Realität zu Surrealität und man weiß gar nicht so richtig, was ist jetzt nun historisch vielleicht belegt und was ist jetzt einfach irgendwie auf so einer transzendenten oder Meta, was passiert hier auf einer Meta-Ebene, um auf ein größeres Thema oder auf größere Themen hinzuweisen. Da ist der Film relativ offen und so offen, dass es noch irgendwie am besten fühlbar, aber nicht rational erklärbar oder einfach so herleitbar ist. Also man hat schon Schwierigkeiten, den Film in wie so einer Klaviatur so eins zu eins zu irgendwie so zu dechiffrieren, jetzt dies, jetzt das, jetzt das. Das ist beispielsweise bei Hollywood-Kriegsfilmen, auf die ich auch noch zu sprechen kommen möchte, wiederum ganz anders. Dort gibt es eindeutige Bilder, die gibt es hier gar nicht. Hier gibt es eigentlich ja, ein großes Chaos, ein großes Nichts. Und das war dann schon sehr, sehr fordernd, dass dann auch natürlich durch die Augen oder in Begleitung eines Kindes oder eines Jugendlichen so zu sehen. Genau. Ja.
Nee, ich wollte nicht, genau. Wenn du noch was sagst.
Und ja, also um vielleicht schon mal so einen kleinen Vergleich anzustreben.
Ja.
Ich habe mich in dem Film auf Augenhöhe mit dem Hauptdarsteller gesehen, also mit Fliora. Es gibt ja diese anfängliche Szene, dieses Kinderspielen, als die Kinder da von diesem, ich weiß nicht, Stadtvorhalter oder so, von diesem ja, sag ich mal, fast schon Bürgermeister oder irgendwie.
Es war auf jeden Fall ein älterer Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Beruf irgendwie erkennt.
Der lag dann noch verbrannt.
Ja, ja.
Da.
Später, ja.
Und als Fliora auf der Kutsche lag, als er abtransportiert wurde von dem Partisan,
ja.
hatte Fliora zu dem neben ihm liegenden Mann in der Kutsche gesagt, das ist irgendwie der Depp, der Stadtvorhalter, der Dorfvorsteher oder irgendwas, so ein Blödmann.
Ja.
Und ich glaube, das waren in beiden Szenen die gleiche, in allen drei Szenen die gleiche Person. Aber ist ja egal.
Bei dem Typen auf der Kutsche weiß ich es gar nicht. Aber bei denen, also den alten Mann am Anfang und den Verbrannten habe ich auch miteinander assoziiert.
Und zu dem Typen der Kutsche hat er das nur gesagt. Denn der Mann stand dann irgendwie so mit in der Reihe mit den Leuten, die ihn dann mehr oder weniger unter Trauer verabschiedet haben.
Ja,
und das, als er dann zu den Partisanen hochgezogen wurde. Aber ich habe mich einfach während des Films so als, ja nicht als Spielkamerad, aber auch als 14-Jähriger oder als 14-Jähriger gefühlt, der so in die Welt des Krieges, sage ich mal, mit einsteigt. Also sag mal, mit 14 ist man in der Pubertät, man ist so an der Grenze zum Erwachsenwerden, aber man hat noch diese reinen, oder man ist an der Grenze, in der man zwischen dem Guten und dem, ja, sage ich mal, Bösen oder dem Verdorbenen irgendwie am nächsten steht. Also man ist, als Kind ist man natürlich irgendwie jung, man ist glücklich, man ist unschuldig, man ist naiv, man ist gutgläubig und man hat noch so diese weiße Weste. Und die hat man als Zuschauer in der heutigen Zeit, im Jahr, sage ich mal, 2021, wo der Großteil der hier lebenden Mitteleuropäer, sage ich mal, noch keinen Kontakt mit irgendeiner Art von Krieg hatte, der eben da auch noch, sage ich mal, eine weiße Weste hat und gar nicht so weiß. Man kennt hier Hollywood-Filme, man kennt mal die Schießerei, mal dies, mal das, mal den Helden. Aber so richtig hat man eigentlich noch überhaupt keine Vorstellung, außer von diesen eben, ich nenne es jetzt, etikettiere es einfach mal so Hollywood-Filmen, die einen auf eine sehr rührselige, heldenhafte, heroische, tolle und bombastische Art und Weise irgendwie Krieg vermitteln.
Ja.
Diese Filme gibt es ja durchaus, die das in keinster Weise wie Komm und Sie aufgreifen. Und in dem Sinne ist man quasi ein Fliora, ein Kumpel von Fliora und ja, ich sag's einfach mal schon, man altert mit Fliora so mit. Also man bekommt einfach die Eindrücke, die Fliora aufgreift, zum ersten Mal sieht, die er mitbekommt an eigenem Leib, die erfährt man ja auch irgendwie dann zum ersten Mal. Man sieht, wie ist das. Das setzt jetzt natürlich schon voraus, dass ich dem Film eine große Wahrheit oder eine große Realität vorschieße, die ich dem Film aber an der Stelle einfach mal billigen möchte. Also ich glaube dem Film jetzt einfach mal.
Ja, ich habe so ein bisschen ein Problem damit, mit dieser mit diesem Identifikationspunkt, den du gerade aufgemacht hast, weil ich finde, dass der Film da so ein bisschen rangiert zwischen einer Identifikation mit Fiora und eben, er baut auch immer wieder Distanz auf, eigentlich, finde ich. Also ich finde, er baut direkt zu Beginn eigentlich schon Distanz auf, wenn er uns eben diesen alten Mann zeigt und der dann irgendwie davor warnt, da am Strand zu spielen. Mhm. Ne? Und das hat ja dann auch irgendwie, wenn man das so bis später verfolgt, so eine ganz metaphorische Bedeutung, dass hier im Prinzip der Krieg auch ausgegraben wird. Ne?
Genau.
Ja. Also das, ne, das Gewehr kommt raus und der alte Mann, wenn als er verbrannt ist, sagt er dann ja auch, ich habe euch doch gesagt, ne, macht das nicht. Ne? Also die Jugend wird hier im Prinzip schon verantwortlich gemacht. Das ist ja auch ein Thema, auf was man dann auch mit dem Hitler-Bezug dann später nochmal kommen kann. Und diese Identifikation, die du angesprochen hast, die geschieht, glaube ich, dadurch, dass der Film dich ja auch immer wieder assoziiert, na gut, das hat's damit gemacht, wird, aber dass er im Prinzip das, was wir sehen, auch immer wieder mit dem assoziiert, was Fiora sieht. Also er blickt irgendwo hin, das sehen wir dann in der Frontalaufnahme und dann danach sehen wir das, was er sieht. Ne? Also wir folgen im Prinzip seinem Blick oder wir gehen teilweise auch hinter ihm hinterher. Ne? Also es gibt relativ viele Rückenaufnahmen in dem Film, ne? Und da findet so eine kleine Identifikation einfach durch die Kamera schon alleine statt. Aber ich finde, er verfremdet das auch immer wieder und das zum Beispiel durch diese sehr krassen, sehr hängenbleibenden Gesichtsausdrücke, die er teilweise bringt. Also ich finde zum Beispiel, als die beiden Soldaten zum ersten Mal in das Haus von seiner Familie kommen und er da mit dem Gewehr dasteht und dieses richtig breite Grinsen hat, ne, was natürlich so diese Vorfreude und so und diesen Enthusiasmus auf den Krieg verdeutlichen soll, weil er sieht das ja nur als Spiel erstmal, ne? Ich finde, das ist schon so ein Punkt, wo wir als Zuschauer eigentlich schon so ein bisschen klüger sind, weißt du? Und wo wir uns schon denken, ja, vielleicht geht das nicht so gut, ne, wie er sich das vorstellt. Ja. Und die Kamera verlässt, ist ja dann nicht rein subjektiv eigentlich im Verlauf des Films, sondern sie verlässt ja auch immer Fiora wieder. Sie hat dann, ich habe das Gefühl, sie führt dann auch immer wieder so ein bisschen ein Eigenleben. Also ich finde, das ist gerade sehr schön sichtbar bei dieser Szene, wenn Fiora zum ersten Mal, wenn er mit Glascha da in dem Wald ist und die Bomben einschlagen, dann bewegt sich die Kamera teilweise auch mal so ein bisschen weg. Und ich finde es ganz interessant, wie dieser Bombeneinschlag inszeniert wird, denn die Kamera bleibt dabei ganz, ganz ruhig. Ja, also sie verschiebt sich ganz, ganz, oder sie schwenkt dann so ganz langsam nach rechts und führt eigentlich die Bomben. Weißt du, also sie sagt eigentlich fast den Bomben, wo sie hinzufallen haben, ne? Und bleibt dabei ganz ruhig. Und das steht dann schon irgendwie im Kontrast zu der handelnden Person Fiora dann in dem Sinne. Ne? Also er distanziert sich auch immer wieder so ein bisschen davon, finde ich. Ja? Also diese hundertprozentige Assoziation findet nicht statt.
Ich hatte am Anfang gedacht, bei dieser Anfangsszene, als die Kinder da im Sand buddeln und nach Waffen suchen, um sich dann zu rüsten für den Partisanenkrieg, ich hatte das eher so aufgefasst, dass die Jugend oder sage ich mal die Generation, die jetzt in der Lage ist, den Film zu rezipieren, dass die wissen will, was war. So, was war denn da? Wir gucken, wir untersuchen, wir recherchieren, wir forschen und wollen wissen, was passiert ist. Aber die ältere Generation sagt, oh nee, Leute, das war so schlimm, macht's nicht. Ihr werdet Bilder, ihr werdet Menschen sehen, ihr werdet Sachen sehen, die werdet ihr nicht mehr vergessen.
Ja.
Und da sagt der Film dann aber wiederum, ach hier, Obchen, warte mal, komm und sieh, guck sie doch mal an. Ihr habt da zwei Jungs oder zumindest Fiora, wir zeigen euch das mal. Und deswegen auch so diese Frontalaufnahmen mit diesen Gesichtern, also und diese relativ langen, ruhigen Shots, es wurde einfach fast in einem dokumentarischen Stil gezeigt, so ist der Krieg.
Also
so versucht der Film an das Thema Krieg oder an das Motiv Krieg heranzugehen. Und da habe ich mich immer genauso unbeleckt wie Fiora gefühlt in der Kriegsthematik. Am Anfang denkt man ja auch, ach ja, jetzt geht er da mit ihnen mit, okay, ist tragisch, Mama ist unglücklich, aber er hat ja eine Waffe, er ist eigentlich relativ gut angezogen, er geht da jetzt mit den Männern mit, die haben Motorrad, die haben sehen eigentlich ganz rüstig aus. Und dann kommt er da in dieses Lager, da sind Waffen, da ist Essen, da sind viele, viele Menschen, die alle gut drauf sind, ja, ist eine eigene heitere so Aufbruchstimmung, jetzt geht's in den Krieg und jetzt kann's losgehen und wo ist der Feind und dann gibt's eine riesen Schlacht und dann gibt's auch noch ein hübsches Mädchen, dann gibt's auch noch eine kleine Love Story und man hat sich so, man ist schon so fast so in diesem Takt von so einem ganz normalen, also ich nenne es jetzt einfach mal ganz normalen Kriegsfilm, die man halt so aus den letzten Jahrzehnten kennt.
Findest du das so harmonisch, echt?
Also in diesem Lager, als da dieses Foto arrangiert wird.
Ja, ja, stimmt.
Und
ja,
also das Foto. In guter Stimmung. Und das, die wollen die wahr, glühen, ja. Die wollen ihr Land verteidigen. Und jetzt geht's gut gegen böse. Völlig klar, es wird Schlachten geben, es wird Kriege geben. Es gibt eine klare Ordnung, eine klare Struktur, wer gegen wen. Jeder steht für den anderen ein. Und jetzt zahlen wir es die Nazis heim.
Ja.
So, und das ist ein schöner Vergeltungsfilm, ein sehr befriedigenderer Film. Aber das wird es überhaupt nicht. Also es kommt dann eine klare Störung und alles driftet aus den Fugen, alles driftet auseinander. Und der Kontrast zwischen diesem anfänglich, ach ja, cool. Und dann so am Ende dieses, das ist auf, stellt der Film eigentlich schon ganz gut dar. Und da habe ich mich dann eben in der Lage des Führers gesehen, der dann auch so desillusioniert wird, was Krieg eigentlich ist.
Ja.
Also Krieg ist nicht gut gegen böse und man weiß immer, wer ist und man weiß immer, wo es hingeht und man hat so eine Ordnung im Kopf und das sind alles heldenhafte Typen, die sich da gegenüberstehen. Man ist respektvoll im Kampf und kann sich da irgendwie zivil oder der Zivilisation gemäß irgendwie verhalten. Sondern es ist einfach ein großes Chaos, ein Inferno, in dem nicht mal irgendwie der Tod noch irgendeine Rolle spielt. Also der Tod ist dann eher so die Erlösung. Falls jetzt mal irgendeiner, also es gibt im Film ja eigentlich kaum eine Szene, in der über einen Toten, der im Krieg gefallen ist, irgendwie getrauert wird.
Ja.
Zum Beispiel, also so diesen Sachverhalt, den hat man ja so als heutiger Rezipient ja gar nicht mehr irgendwie auf dem Schirm. Man denkt, das ist alles tragisch und traurig. Aber da, als dann die Kuh gestohlen werden sollte, werden ja drei oder ich glaube drei Kumpanen Flöras, mit denen er da auf die Suche geht, weggesprengt, erschossen. Aber das interessiert überhaupt keinen.
Ja,
da findet der eine da mal einen Arm von dem anderen. Die zwei sind draufgegangen.
Ja.
Weiter geht's.
Du hast jetzt mehrere Themen auf einmal angesprochen.
Ja.
Ich würde das mal so ein bisschen mal so ein bisschen darauf antworten wollen, weil ich schon finde, dass der Film von Anfang an eigentlich nichts Gutes verspricht irgendwie. Und das in einer gewissen Art und Weise allein schon durch seine Ästhetik. Und damit meine ich vor allem, dass wir hier eigentlich eine komplett entsättigte Welt sehen. Ja, also es ist die ganze Zeit alles so düster und dunkel. Ne? Und selbst in dem Lager, finde ich, wirkt das alles nicht so schön. Ich würde dir recht geben bei dem Foto auf jeden Fall, ne? Das hat auch so ein sowas schön Gemeinschaftsbildendes. Das ist übrigens auch ein großes Thema, auf was ich dann nachher noch kommen möchte, weil Gemeinschaft und Individuum ist immer vom Gefühl her, haben wir das, glaube ich, auch so festgestellt in dem Podcast, ist schon so ein Thema, was jeden Kriegsfilm irgendwie durchzieht. Ne? Also gerade bei Full Metal Jacket war das, glaube ich, relativ klar. Auch in dem, gerade in dem Haus, ne, also so diese, ich finde eher, dass da die Reaktion des Zuschauers fast durch die beiden kleinen Kinder gespiegelt wird, weißt du? Also dieser eigentlich schon fast barbarische Soldat, der da reingeht, der diese Milch dann so unhöflich leer trinkt, ne? Und erzählt dann noch irgendwie so, wie so eine Geschichte und das eine Kind weint dann schon so richtig, ne? Und da wird eigentlich mir als Zuschauer artikuliert, dass das nicht unbedingt die sympathischsten jungen Menschen sind, ne? Sag ich mal. Und das wird im Verlauf des Films schon versucht zu brechen. Also es gibt auch schon diese schöne Szene, wobei die auch was Befremdendes hat. Also ich meine diese Szene, in der Fiora diesen Kessel reinigt, ne? Und dann Glascha ankommt und ihn im Prinzip so, ich weiß nicht, segnet mit diesen Gänseblümchen,
ja
da über ihn stimmt, ne? Und er bringt dann aber auch so einen irritierenden Blick dann, der dann wieder in die Kamera starrt, ne? Und das ist alles irgendwie verfremdend. Und dann natürlich auch die Szene, wenn er gesagt bekommt, dass er nicht in den Krieg ziehen darf, wenn er sogar dem einen älteren Soldaten seine Schuhe noch geben muss, ne? Da geht er ja danach mit Glascha in den Wald und da haben wir ja auch dieses Lachen, was gleichzeitig so ein Weinen ist auch wiederum, ne? Das kann man nicht so richtig fassen und einordnen, aber das wirkt sehr befremdlich irgendwie, ne? Also das ist schon relativ schwierig, das so einzuordnen alles, ja. Du
willst. Bei dem Übergeben der Stiefel an den alten Mann ist für mich der Bruch.
Okay.
Als man mitbekommt, oh, hier, Flöra, du gehst gar nicht in den Krieg. Das ist der erste Dämpfer, hätte man jetzt nicht gedacht. Man hätte gedacht, hier, unser junger Held wird sich jetzt im Krieg behaupten. Klar ist der erstmal hinten dran, aber er wird sich vielleicht nach oben kämpfen und dann den Kossatsch, den Scharführer oder wie man es nennen möchte, den retten. Irgendwie so hätte man sich das ja nach so einem konventionellen
ja.
Filmmuster zurechtdenken können. Aber gerade da, so, ach hier, Fliora, du hast jetzt die Kessel geschrubbt, jetzt gib mal dem alten Mann deine Stiefel, du bleibst hier.
Ja.
Und dann
ja.
ist, dann fängt es an, unkonventionell zu werden. Mhm. Dann auf einmal so, ja, was jetzt? Ich dachte, das ist ein Kriegsfilm. Jetzt bleibt er da im Lager. Ich dachte, wir sehen hier ein paar Bomben und ein paar zerfetzte Soldaten. Aber nee. Fleura muss im Lager bleiben, entdeckt dann diese Glascher, die ja schon irgendwie schon so ein bisschen so eine Love Interest aussendet. Und das Ganze beginnt dann ja schon so semi-erotisch zu werden zwischen diesem älteren Mädchen, diesem ja sehr, ich nenne es wirklich mal jungfräulichen Jungen.
Ist die Geliebte des Kommandanten, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, ne?
Von genau, diesem
Kommandanten, ja. Der ja auch dann wiederum, nur kurzer Einwurf, kannst gleich weitermachen, der ja dann auch eigentlich so ein der auch schon fast so was Prophetisches hat, ne, sein Blick. Also der ist ja total ernst und verzieht überhaupt keine Miene. Und das ist ja im Prinzip schon so ein Vorbote auf das, was vielleicht aus Fiora dann schon werden könnte irgendwann mal, ne?
Ja, also wenn man den Film komplett einmal gesehen hat und dann im Nachhinein nochmal sieht, kann man einige Gesichtsausdrücke und einige Zustände von Menschen und von der Umwelt besser deuten. Aber am Anfang hätte ich gedacht, das ist so dieser stoische Führer, schlechtes Wort, dieser Chef, dieser Boss, das Oberhaupt, der genau weiß, was er tut, der dem natürlich das schönste Mädchen im Lager gehört, so wie sich das eben
das gehört. Einzige sogar, oder?
Oder gab es noch eins? Ich glaube, Frauen gab es, ja. Ich glaube, als sie gegangen sind und gewunken hatten, gab es noch so ein paar ältere
Mädchen.
Ja, ich glaube schon.
Gar keine Erinnerung, oder?
Okay. Aber ja, und da hätte ich gedacht, dass es schon noch zu diesem klassischen Bild, also ist ja auch kein schlecht aussehender Mann, hatte schon ein sehr maskulines Gesicht, ist, glaube ich, im besten Mannesalter, um, sage ich mal, ein Held zu werden. Und man traut ihm, also diesem Kossatsch, diesem Kommandeur, viel zu. Gerade auch durch die Szene, als Fleura Nachtwache halten sollte und dann so, warum hast du mich nicht erschossen und so weiter.
Ja, ja.
Also da, genau. Es gab auf jeden Fall nochmal im Film eine Szene, die nochmal unterstrichen hatte, dass er wirklich der Boss ist und selbst bei der Nachtwache überprüft, ob die Nachtwache-Führenden ihren Auftrag nachkommen und schießen, wenn sich irgendjemand Unbekanntes in der Dunkelheit nähert und sie dann fragt, warum sie nicht geschossen haben, obwohl er ist der war, der sich dann eben näherte.
Wir können in diesem Zusammenhang, weil das war noch eine Sache, auf die ich antworten wollte, und da können wir gleich mal so ein bisschen über den Aufbau des Films eigentlich mal ganz grundsätzlich sprechen, in einer dramaturgischen Hinsicht, weil du gesagt hast, dass man es ja relativ selten sieht oder überhaupt, glaube ich, fast gar nicht, dass das überhaupt über irgendwelche toten Soldaten mal getrauert wird oder so. Ne? Und das hängt, glaube ich, ganz stark zusammen damit, wie dieser Film konzipiert ist, dass er uns ja eigentlich durch die Sicht von Fiora, also erstmal allein dadurch, dass wir folgen ja Fiora, mehr oder weniger, und dass aber eigentlich sich der Krieg bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich bis zu der Verbrennung, eigentlich so ein bisschen an Fiora vorbei manövriert, hat man fast das Gefühl. Ne? Also wenn man jetzt mal von den Bomben irgendwie absieht, sehen wir eigentlich immer nur diese schlimmen Sachen, die eigentlich vorher schon passiert sind irgendwie. Ja? Also ganz exemplarisch ist, glaube ich, die Rückkehr ins Elternhaus von Fiora, in der es ja Glascher ist, die dann mit der wir ja dann assoziiert werden, die ja dann diesen Leichenhaufen hinter dem Haus sieht, den ja Fiora überhaupt nicht mitbekommt. Ne? Und er bekommt ja dann nur später die Nachricht, dass sie gestorben sind. Er kann es gar nicht glauben. Ne? Dann gab es noch eine Szene, die ich gerade im Kopf hatte.
Verdammt. Hing es zusammen mit der Verbrennung? Ging es um die
Szene? Nee, die Verbrennung, die kommt ja dann später. Da ist er ja dann wirklich angekommen und sieht zum ersten Mal richtig das Leid, wie es also in der Gegenwart dann auch im Moment passiert. Ja. Ne? Aber sonst, oder genau, das mit dem verbrannten Mann, das war natürlich das, was ich da gemeint habe. Ne? Also das ist ja im Prinzip auch schon so ein Vorbote auf das, was er dann noch sehen wird. Ne? Also diese Verbrennung. Und das entwickelt sich alles so ein bisschen an Fiora vorbei. Es gibt nur so einzelne Höhepunkte, die ihm aber meistens dann erstmal verborgen bleiben oder wo er dann nur die Folge eigentlich der Gräueltaten der Nazis sieht. Ne? Bis zu diesem Zeitpunkt dann, indem er dann eben im Dorf ist. Es gibt davor noch so einen kleinen Vorboten, aber da sieht er auch nur auf die Entfernung diese Schüsse, die auf ihn abgefeuert werden, wenn die Kuh stirbt.
Ja. Ne?
Diese Kuh, die sie dann von diesem Bauernhof im Prinzip wegholen, weil sie was zu essen brauchen. Aber auch da gibt es ja keinen direkten Feindkontakt eigentlich. Da gibt es auf die Entfernung diese Schüsse, die übrigens sehr schön initiiert sind, sehen fast aus wie Laserstrahlen irgendwie, ne? Diese Leuchtmunition eigentlich, ist das dann, ne? Genau. Und danach gibt es ja dann dieses große Massaker, was er dann live miterlebt, ja. Mhm. Aber dramaturgisch ist, geht dieser Film eigentlich an den großen Ereignissen dieses Krieges bis zu einem gewissen Zeitpunkt vorbei. Und trotzdem sehen wir ja die ganze Zeit eigentlich eben durch diese entsättigte Farbwelt, die ich schon erwähnt hatte, eigentlich fast schon so eine tote Welt, ja. Mhm. Also dieses, das wird ja auch wunderbar symbolisiert durch diese Fliegen, die dann immer auftauchen, ne? Die werden ja, die sind ja praktisch schon so ein Vorbote im Elternhaus, dass die kleinen Kinder und die Mutter gestorben sind eigentlich, ja, ne? Und die sind dann auch auf diesen Spielzeugen noch, ne? Das sieht man dann noch ganz klar, ne? Und das ist also Mensch, Natur und diese ganzen Tiersymboliken ist auch nochmal ein Extrapunkt, auf den wir dann später zu sprechen kommen. Aber das ist erstmal so ein bisschen so die dramaturgische und vielleicht auch so ein bisschen ästhetische Machart des Films. Mhm. Und ich würde dir jetzt mal eine provokante Frage stellen, die eigentlich du dir ausgedacht hast, die du dir im Vorgespräch rausgesucht hast. Es geht nämlich um das Thema Kunstfilm. Mhm. Da würde ich mal, da bin ich jetzt interessiert, weil du gesagt hast, dass du den Film eigentlich nicht wirklich für einen Kunstfilm hältst. Jetzt würde ich mal fragen, warum eigentlich?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Um noch mal kurz auf diese Sequenzierung des Films zu sprechen zu kommen, das würde ich gerne noch mal kurz abhandeln. Also wir sehen am Anfang diese Kinderspielszene, dann wird Fliora rekrutiert, dann kommt Fliora in das Partisanenlager, fängt dann, sage ich mal, so diese kurze Love Story mit Glascha an, dann kommen sie zum Elternhaus, dann kommt er mit auf diese, sag ich mal, Reise oder er jagt zur Kuh. Und ab diesem Punkt, genau, möchte ich jetzt kurz anhalten, weil du sagtest mit dieser Leuchtspurmunition und das Ganze sah wirklich schön aus. Weil das ist so ein bisschen so ein exemplarisches Beispiel. Ich glaube, nach diesem Schusswechsel, die Kuh wurde erschossen und Fliora schläft dann irgendwie bei der Kuh ein, wacht am nächsten Morgen auf und alles ist so nebelverhangen und man kann nicht weit sehen und alles ist wie in so einer surrealen Traumwelt, wie in so einem Ewigreich und man weiß überhaupt nicht, wo man hingeht und wo man rauskommt und man kennt es aus verschiedenen Spielen, wenn man in so ein Wolkenfeld reingeht und auf einmal entschleiert sich das Wolkenfeld wieder und man ist irgendwie in, sag ich mal, so einer anderen Welt, so mehr oder weniger. Genau, das nochmal kurz dazu. Um da vielleicht dran anzuknüpfen, warum der Film für mich kein Kunstfilm ist, wollte ich eben nochmal kurz einschränken, dass gerade diese Szene mit dem Nebel, mit dieser Leuchtspurmunition, mit dieser Kamera-Ästhetik und auch dem, sag ich mal, Klangteppich, der sich da so aufbaut, dass das schon sehr, sehr artifiziell ist und sehr künstlerisch hochbegabt und wunderbar abgefilmt und aufs Bild gebracht. Also da finde ich jetzt nur weitere Floskeln, die das unterstreichen. Aber warum ich mich jetzt trotzdem, obwohl die Szenen da sind, verwehren möchte, den Film als Kunstfilm zu bezeichnen. Das liegt auf der einen Seite am Motiv des Krieges und an der Art und Weise, wie der Film das Motiv Krieg aufarbeitet. Also ich traue mich nicht, das Gezeigte in dem Film als Kunstfilm zu etikettieren, weil die Bezeichnung Kunstfilm für mich implizieren würde, dass der Film etwas versucht, einen Sachverhalt abstrakt oder abstrahiert oder in eigenwilliger Art und Weise personalisiert, subjektiviert darzustellen. Aber da glaube ich, dass Ilhem Klimov zwar schon versucht hat, aus den Schriften von Aleš Adamovič und aus seinen eigenen Erfahrungen da schon eine Geschichte draus zu erzählen, die auf wahren Begebenheiten basiert, die historisch mit Sicherheit gut recherchiert ist. Und da es ein Film ist, oder der Film ist, den ich am ehesten zurechnen würde von den Kriegsfilmen, die ich gesehen habe,
Ich kann auch mal ein paar aufzählen, die können wir dann vielleicht nochmal später als Vergleich mit heranziehen. Also nur mal ganz kurz, zum Beispiel Band of Brothers, Soldat James Ryan, Dunkirk 1917, Pearl Harbor, Schindlers Liste, Herz aus Stahl, Hacksaw Ridge oder U571, so die ganze Riege. Der
Full Metal Jacket, Apocalypse Now.
Vietnamkrieg.
Ach so, du hast jetzt nur Weltkrieg. Entschuldigung, genau. Das habe ich jetzt.
Dann,
okay.
Ja, jetzt dann wäre die Liste natürlich noch länger.
Ja.
Aber okay. Abseits dieser ganzen Filme ist Kommen und Sie nach den zwei Sichtungen, die ich bisher mit dem Film unternommen habe, der Film, den ich am ehesten zubelegen würde, dass der mir am ehesten die Erfahrung zumindest in weiter Ferne zeigen konnte, wie Krieg sein kann.
Okay.
Krieg ist wie nicht, also Krieg an sich, also da geht es jetzt wiederum nicht um den Zweiten Weltkrieg.
Hm.
In Kommen und Sie geht es nicht um den Zweiten Weltkrieg, da geht es allgemein, finde ich, um Krieg.
Hm.
So, also auch Krieg, der noch passieren kann oder der passierte, allgemein um dieses Szenario, um diese Gefühlswelt, die ein Mensch im Krieg empfinden kann.
Hm.
Daher möchte ich den Film gar nicht als Kunstfilm bezeichnen, da ich mir dann einfach denke, das Ganze wird so derealisiert, das Ganze wird so, ist dann einfach fiktiv. Es ist ein Kunstfilm, es ist toll dargestellt, aber im Prinzip ist es auch nur Kunst, sage ich mal. Kunst eher abseits des Realismus. Also Kunst ist für mich jetzt das komplette Gegenteil des Dokumentarischen.
So, mhm.
Und der Film hat für mich wieder fast eher was Dokumentarisches,
mhm,
als was Künstlerisches, obgleich er sehr, sehr ausgeschmückte und tolle und durchdachte Szenen hat, die sehr ikonisch sind, die hängen bleiben und die ja einen Seltenheitswert haben, die mhm wahrscheinlich den Film auch in einer starken Art und Weise charakterisieren.
Mhm.
Daher würde ich den Film, ich bin in der Recherche drauf gestoßen, dass der Film als Kunstfilm bezeichnet wurde,
hm,
dem würde ich eher widersprechen und sagen, dass der für mich persönlich nach zwei Rezeptionen der Film eigentlich alles andere als ein Kunstfilm ist. Und ich finde, das ist es keine Beleidigung, aber es ist es schmälert den Impetus des Films, den Impact, den der Film auf uns haben könnte, wenn man im Hinterkopf hat, es ist ein Kunstfilm.
Hm. So. Aber ist es nicht gerade die Kunst dann, dass dieser Film uns eben, oder dass er eben diese Grenzüberschreitungen dann teilweise macht und uns eben über diese künstlerische oder künstlerisch sehr stark hergestellten Bilder dann eben einen Eindruck vom Krieg vermittelt. Also ich gebe dir zumindest, was so das die Machart angeht, gebe ich dir in gewisser Weise recht, dass dieser Film in gewisser Weise auch so einen Realismus-Aspekt drin hat. Das würde ich vor allem sagen, in diesen Szenen, während der Verbrennung, ja, also da ist es teilweise so, wenn die Menschen durch die Straßen gehen, dann ist die Kamera im Prinzip fast eine Person, die da mittendrin steht, ne, also an der die Menschen vorbeigehen und so. Und natürlich arbeitet der Film ja auch ganz, ganz offensichtlich mit Archivmaterial am Ende, ne, also mit wirklich historischen Aufnahmen. Er hat aber zwischendrin, hat er wirklich sehr, sehr viele künstlerische Aspekte und wirklich offensiv hergestellte Bilder, finde ich.
Mhm.
Also das, weiß nicht, was man da jetzt anführen kann. Also zum Beispiel wäre da dieses Foto, oder erstmal die beiden Fotos generell, ne, das ist ja dann klar. Also das könnte man auch wiederum als Realismus bezeichnen, gell? Mhm. Kann man dir natürlich recht geben. Aber auch, dass man dann eben wiederum über die Montage, also mit dem nächsten Bild dann wieder ein Stück rangeht und dann wiederum nur das Gesicht von Fiora zum Beispiel hat, ne? Und das ist ja keine fließende Bewegung dahin, die dokumentarisch anmutet, ne? Oder was mir auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel der Punkt, wenn die Partisanen von dem Lager weggehen, dann ist das im Prinzip fast so eine Massenszene und du hast es ganz klar auf einen Bildmittelpunkt hingerichtet, ne? So diese Machart. Und ich finde auch, dass diese relativ langen Plansequenzen, die der Film hat, dass das schon auch sowas Tarkovsky-mäßiges hat teilweise, ne?
Mhm.
Also mit sehr, sehr also man könnte natürlich auch sagen, gerade auch diese dokumentarisch anmutenden Szenen, in denen die Menschen durch die Straßen gehen, durch diesen Ort, ne, kurz vor der Verbrennung, haben in gewisser Weise was Künstlerisches, weil es auch durchgeplant ist, ne? Weil man da auch dann so diese kleinen Eindrücke bekommt, wie zum Beispiel diesen deutschen Soldaten, der diese drei Kinder dann oben drauf hat, ne? Mhm. Das ist ja was der Film unbedingt will, was wir sehen, ne? Also das ist erstmal so eine Annäherung. An so ein fast schon, das hat ja fast so einen Volksfestcharakter irgendwie, ne? So eine Annäherung vorgenommen wird. Und dann muss man natürlich auch sagen, gerade auf nationalen Ebene wird das relativ klar, dadurch, dass wir Zuschauer auch assoziiert werden mit dem, was Fiora hört, also nach dem Bombeneinschlag zum Beispiel, haben wir ja auch dieses Fiepen im Ohr, ne? Und das würde man in einem Dokumentarfilm natürlich dann nicht sehen, ne? Oder nicht hören, besser gesagt. Mhm. Und während der Verbrennung läuft ja dann auch diese Orgelmusik, ne? Und du hast diese ganz, ganz vielen Klänge übereinander. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, was da alles vermischt wird. Das ist nämlich wirklich fantastisch. Also du hast diese Orgelklänge, die vermischen sich dann mit Schüssen, die auf das Gebäude abgefeuert werden. Dann mit den Flammen und dem Flammenwerfern vor allem, also dieses Schsch, was da richtig so in das Gebäude reinspritzt. Das Gejodel im Hintergrund, was auch diesen Volksfestcharakter wiederum dann irgendwie davor bringt. Dann gemeinsam mit den Belustigungen der Nazis, also mit den Soldaten und noch den Schreien der Dorfbewohner. Das ist alles übereinander gelegt und das hat schon einen ziemlichen hergestellten agitatorischen Eindruck auf mich gemacht, muss ich sagen. Also im Sinne von, ich habe das jetzt, also da wird mir im Prinzip gesagt, und das ist ja das, was ein Dokumentarfilm eigentlich nicht machen sollte, außer er heißt Mondokane, dass ich das jetzt auch richtig schlimm zu finden habe, was da passiert. Ja. Ne? Dieser Kontrast zwischen diesem lustigen Treiben der Nazis und dem unvorstellbaren Leid der Menschen in der Scheune.
Vielleicht ganz kurz zu diesen Orgelklängen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Mozart oder Strauss abgespielt wurde. Aber man sieht ja, dass zum Beispiel dass in dieser Tötungsszene, in der die Kirche, in die Holzkirche abgebrannt wird, dass da so ein Wagen ranfährt mit so einem Lautsprecher. Und ich glaube, das gehört zur psychologischen Kriegsführung der Nazis, dass die während solcher Szenen laut Musik abgespielt haben.
Stimmt, ja. Genauso, dass du mich direkt widerlegt mit dem
Punkt. Dieses Psychologische, dass sie quasi mit der Musik und mit dem Gelächter der Nazis untergehen sollen. Das hatte so dieses Diabolische des Dritten Reiches, dass ja auch diese Sturzkampfbomber so konzipiert wurden, dass dort irgendwie kleine Löcher gelassen wurden, die der Wind durchpfeift, damit dieses charakteristische Geräusch irgendwie entsteht und sich in den Köpfen der Menschen irgendwie festbrennt.
Ja, also es ist doch inner diegetische Musik. Stimmt. Ja, ja klar, hast recht. Ja.
Genau, ja. Stimmt. Und in der Szene kommt vieles zusammen. Ja. Es wird überhöht, möchte ich auch nicht sagen. Also um zu sagen, das ist überhöht und das wird garantiert nicht so passiert sein, denn das ist alles jetzt arrangiert und alles für die Kamera gemacht und für den Zuschauer, damit er auch möglichst in 2 Minuten sieht, wie so ein ganzes Gelage, in was irgendwie mehrere Stunden gedauert hat, ablief. Aber ich könnte mir vorstellen, mit dem, was ich weiß, aus meinem historischen Wissensschatz, der nicht ausufernd ist, das möchte ich mir gar nicht anrechnen, aber der durchaus sich dieser Sache bewusst ist, könnte ich mir vorstellen, dass das doch genau so gewesen ist. Also da wird keiner der Nazis gerade in der Szene irgendwie andächtig dastehen und zugucken, wie da eine Kirche abbrennt. Man wird sich auch nicht abwenden, sondern man wird dieses Ereignis dort 200-300 Dorfbewohner, die man als Schweine, als Juden, als sonst was bezeichnet, dem wird man sich nicht einfach abwenden und das passieren lassen, sondern das wird man feiern. Dort wurde ja, sage ich mal, so ein Feindbild geschaffen, dass so viel Hass und so eine Überzeugung und Fanatismus auslöste, dass sowas eigentlich schon der wahre Höhepunkt war für deutsche Soldaten, wenn man eben den Feind im wahrsten Sinne des Wortes brennen sieht. Und in der Szene kommt gerade auch gut heraus, also vielleicht ist es so realistisch wie nötig, aber so künstlerisch wie möglich. Also das Realismus dieses Artifizielle mit ins Spiel gebracht werden, dadurch, dass gerade diese Szene, auf der einen Seite, okay, man könnte denken, so war es, aber auf der anderen Seite könnte es auch ein Gemälde oder ein gespieltes Gemälde von Hieronymus Bosch sein, so die Hölle. Und so stellt man sich das Inferno vor, überall sind irgendwelche Trunkenbolde, Raufbolde, irgendwelche schlechten, sündhaften Menschen, die nur Tod, Gewalt und Siff und Suff im Kopf haben, sich fernab jeglicher Zivilisation zurückbewegen, einfach so urtümlich werden, auf die einfachsten Triebe nur noch reagieren und einfach trotzdem dieser Fakt mitschwingt, dass dort unter der Führung Adolf Hitlers eine Menschenrasse. Ja, es ist jetzt natürlich dieser Dritte Reichssprech, der auch im Film Anklang findet, ausgelöscht werden soll. Und das hat dann, finde ich, nochmal einen ganz schönen Einschlag, in dass man auch sagen könnte, dass Komm und Sieh natürlich auch ein Anti-Nazi-Film ist. Aber ein reiner Kunstfilm. Ilhem Klimov hat das hier künstlerisch hochbegabt, hat damit Komm und Sieh auf jeden Fall bewiesen. Aber ich würde deswegen Komm und Sieh nicht als Kunstfilm bezeichnen. Also da wäre es jetzt am besten, wenn man jetzt einen richtigen Kunsthistoriker bei der Seite hätte, der sich wirklich gut mit dem Zweiten Weltkrieg auskennt, und der uns sagt, Jungs, so war's und so war's nicht. Ja. Das kann man dem Film abkaufen, das nicht. Das wäre jetzt am besten, um dann wirklich verifizieren oder falsifizieren zu können. Kunstfilm, sehr künstlerisch, sehr überhöht, überspitzt, metaphorisiert oder sehr realistisch. Und ich möchte dem Film beipflichten, dass das wirklich schon, also ich kann es mir wirklich vorstellen.
Ja, also es ist auf jeden Fall, hat es sehr viele Realismuselemente, aber auch sehr, sehr viele klar künstlerisch hergestellte Momente. Ich würde da zum Beispiel sagen, auch während der Verbrennung gibt es ja zum Beispiel so Close-Ups von Soldaten. Es gibt ja da ein Close-Up, wo der Soldat dann so seinen Kopf so schwingt seitlich und dann lacht. Das würde man halt im normalen Leben nicht so sehen, ne? Also man würde wahrscheinlich im normalen Leben jetzt nicht so nah an diesen Menschen ran, ne? Also das ist schon so ein aufgenommener Close-Up. Und ich finde, und das macht auch die Interpretation dieses Films dann im Endeffekt so schwierig, dass er ja sehr oder durchaus einige schon hergestellte Szenen hat oder metaphorisch aufgeladene Szenen, die aber so ein bisschen für sich zu stehen scheinen, ne? Und die da mehr oder weniger reinmontiert wurden. Also ich dachte da zum Beispiel gerade an den Tanz, den Glascha im Wald aufführt, ne? Und das ist ja auch so ein Ding, sie tanzt da, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Tanz ist.
Charleston.
Ja, Charleston, ja. Aber es wird halt auch begleitet von so einer Musik, die dann zwangsläufig eigentlich extradiegetisch sein muss, also die nur wir hören und vielleicht sie noch, ne? Aber es ist jetzt nichts, was im Film abgespielt wird in der Szene, ne? Also ja, das hören stimmt, wir.
Ja.
Und zugleich halt auch mit so einem, ja, mich hat das irgendwie so an Disney erinnert, weißt du? Also weil man hört dann auch so eine Trickfilmstimme da im Hintergrund noch während des Dings, ne? Also es hat so was Disney-mäßiges und so ein Bezug zu westlicher Kultur dann auch irgendwie, ne? Also das scheint mir auch, und das scheint auch in dem Fall nicht so zu sein, dass das mal so eine kurze Ablenkung ist vom Krieg oder sowas, sondern es scheint wirklich so ein Zustand zu sein von, ich möchte jetzt tanzen und das ist eigentlich das, was ich eigentlich komplett will, also für mein Leben lang so, ne? Also wie so eine Leidenschaft irgendwie, die sich dadurch artikuliert, ne? Durch diese auch sehr zentralisierte Szene dann. Also es gibt ja diese Einstellung, wo die Kamera hoch und runter fährt an ihrem Körper und wo man sie so halb seitlich sieht, ne? Und dann gibt es auch eine Einstellung, wo sie sehr zentral ist und wo das auch schon so ein bisschen diesen Disney-Tollpatsch-Charakter irgendwie hat, wo sie fast hinzufallen droht irgendwie. Ja. Ne?
Also das Tempo ist auch ein bisschen eingezogen.
Ja.
Also es wirkt sehr, sehr irgendwie abstrakt, dieser ganze Tanz.
Ja. Genau. Und wenn man über das Künstlerische spricht, dann muss man natürlich, und das ist ganz klar künstlerisch hergestellt, meiner Meinung nach, muss man natürlich über die Montage reden, die sich da meiner Ansicht nach schon so am sowjetischen Montagekino in der Tradition von einem Eisenstein artikuliert. Ne? Also das erste Mal sieht man das ziemlich gut, gerade in der Szene, in der Fiora diesen Kessel reinigt. Und dann gibt es einen Schnitt und dann wird das Fleisch aus dem Kessel geholt, ne? Also Fiora im Prinzip so als ein Stück Fleisch im Prinzip, ne? Wo man dann, also es wird schon so vorweggenommen, eigentlich gibt es hier kein Individuum mehr so richtig oder wird es zumindest nicht mehr geben, ne? Und da kann man dann vielleicht noch gleich, nachdem du vielleicht noch darauf geantwortet hast, auf so ein paar Motive zu sprechen kommen, die ich mir aufgeschrieben habe. Da ist Mensch und Natur, diese Verbindung nämlich auch eins. Und zum anderen natürlich diese Montagesequenz am Ende, wenn er auf das Hitler-Bild schießt, ne? Also Hitler, der Befreier, steht ja da drauf, ne? Und wir im Prinzip rückwärts abgespieltes Archivmaterial haben, was immer wieder anhält und dann schießt er in die Kamera und durch die Montage wird eigentlich dieser Effekt hergestellt, dass wir glauben, mit dem Schuss oder mit den Schüssen, also die sorgen im Prinzip dafür, dass das zurückgespielt wird, ne? Bis wir dann zu Baby-Hitler kommen. Ne? Also, ja. Also im Prinzip wird die ganze Geschichte des Nationalsozialismus erzählt anhand von Adolf Hitler, da nochmal zurückgespielt bis zur Kindheit, bis wir ein Bild sehen von der Kindheit Adolf Hitlers, wie er auf dem Schoß seiner Mutter sitzt.
Ja.
Ne? Und das ist schon russisches Montagekino eigentlich, mhm. oder sowjetisches im Sinne von Eisenstein, mhm. der dann auch eine agitierende Wirkung dadurch natürlich mit haben wollte. Mhm. Und wir können auch, wenn wir über diesen Mensch-Natur-Aspekt sprechen, gibt es noch einen Bezug zu Eisenstein, glaube ich. Aber vielleicht willst du erst mal was dazu sagen.
Ich würde mal auf diese Tanzszene von Glasha zurückkommen. Mhm. Dadurch, dass das ja dann schon so ein bisschen, ja, auch fast schon skurril wirkt, also meine Assoziation dazu war einfach, dass die jetzt nochmal ihren Trieb des Kindseins nachkommen und einfach nochmal die Motive aufgreifen, die sich in den Köpfen eines zeitgenössischen jungen Menschen so festgesetzt haben. Was man vielleicht so schon mal, vielleicht wenn man mal einen Fernseher geguckt hat, das hat dann vielleicht eher Glasha als Flora, der wirklich aus ärmlichen Verhältnissen kommt, dass man das adaptiert, was man denkt, was eine gute, eine schöne Welt machen würde. Also ich glaube, dieser Charleston war so der Tanz der 20er, 30er. Hm. Also gerade auch in Deutschland, in den goldenen 20ern, tanzte man ja in Berlin zum Beispiel den Charleston hoch und runter. Dort sind viele Filme entstanden, die dann vielleicht auch noch in der Zeit, in der der Film spielt, dann vielleicht noch so aktuell waren. Und dort ja, war der Charleston ja eigentlich in vielen Filmen gang und gäbe und wurde gezeigt und wurde zelebriert. Und vielleicht war das noch so mal so dieses Ding, komm, wir sind jetzt noch mal wild, wir sind jung, jetzt lass uns noch mal Kind sein, jetzt tanzen wir einfach wie die in den Filmen und lassen es uns noch mal richtig irgendwie gut gehen und versuchen einfach das wegzutanzen. Es regnet dann ja auch so und der Sonnenschein scheint so durch den Regen und das ist eigentlich eine ganz heitere und aufbruchsvolle, verheißungsvolle Stimmung.
Ja, man sieht diesen Regenbogen.
Genau, ne? Genau. Ja. Und toll. Man denkt eigentlich, es ist zwar irgendwie komisch, aber man denkt so, ach ja, so ein bisschen Hoffnung gibt es da vielleicht doch noch. Die machen sich es eigentlich ganz schön. Hm. Und vielleicht kommen sie irgendwie gut durch die Sache. Hm. Genau, also war für mich dann eher nochmal so die Sicht aus den Kinderaugen. Hm. So wie man jetzt halt nochmal so darstellt, dass das halt zwei Jungsche sind, die nochmal so ein bisschen, naja, vielleicht noch nicht so das letzte Funken Hoffnünchen irgendwie verloren haben. Hm. Aber ja, du wolltest zur Natur-Tier-Symbolik zu sprechen
kommen. Genau, ich wollte mir einfach mal dieses Motiv rausgreifen, weil es ja sehr, sehr viel. Also erstmal muss man sagen, dass dieser ganze Film ja im Prinzip in so einer recht dörflichen Hinterlandgegend und die auch sehr naturnah ist, spielt, ne, von Belarus. Und halt, wir sind da auch einen Großteil des Films im Wald unterwegs, ne? Also wir haben ja eigentlich einen Menschen, der eingebettet ist in die Natur und der auch klar als ein natürliches Wesen gekennzeichnet wird. Beziehungsweise man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt ein paar Symboliken dieses Films folgt, so ein bisschen auch einer so einer Schöpfungsgeschichte eigentlich, ne? Also so Teil einer göttlichen Schöpfung, wenn man so möchte, ne? Also es gibt ja da also diese Szene, wenn die beiden da zusammen schlafen zum Beispiel, ne, da sehen wir das ja wunderbar, dass da dieser Storch vorbeikommt und sprichwörtlich bringt natürlich der Storch die Kinder auch, ne, das ist ja dann natürlich irgendwie klar.
Stimmt, ja.
Ne? Und das ist dann natürlich auch ja, ein Koitus und daraus entstehen dann wiederum Kinder und das ist, hier ist schon ein natürlicher Prozess, der hier schon so vorgebracht wird. Ne? Dann haben wir die Fliegen, die natürlich für tot stehen. Ne? Dann haben wir natürlich noch das Schwein, was während die Menschen während die Menschen da von den Nazis durch das Dorf getrieben werden, werden auch die Schweine durchs Dorf getrieben. Also wir haben so eine Assoziation zwischen Mensch und Tier eigentlich, ne? Also dass es hier eigentlich in Augen der Nazis gar nicht mehr so wirklich um Menschen geht, die wir hier haben, sondern eigentlich nur noch um niedere Menschen, niedere Tiere, wird ja auch angesprochen, dieser Rassismus. Mhm. Und was ich aber am interessantesten finde bei dieser ganzen Tiersymbolik, ist eigentlich die Kuh. Mhm. Und wenn man sich die Kuh anschaut, da musste ich sofort an den sowjetischen Film Streik von Sergei Eisenstein denken. Dort wird nämlich, also da geht es erstmal darum, dass Fabrikarbeiter sind unzufrieden mit ihren Löhnen und mit den Arbeitsbedingungen und streiken dann eben. Und dieser Streik wird dann vom Militär auf Wunsch der Fabrikbesitzer niedergeschlagen. Und da haben wir auch sowjetisches Montagekino wiederum, denn das Niederschlagen dieses Streikes wird assoziiert mit dem Schlachten einer Kuh. Mhm. So. Und das finde ich ganz interessant, weil diese Kuh uns ja zum ersten Mal eigentlich gezeigt wird, in dem Moment, oder uns wird zum ersten Mal eine Kuh gezeigt, in dem Moment, an dem dieses Foto gemacht wird. Ne? Also im Prinzip schließen sich die Partisanen ja sozusagen zusammen und bringen noch diese Kuh aufs Feld, ne? Aufs Bild. Man muss ja jetzt gucken, was Partisanen sind. Das sind ja in der Regel keine ausgebildeten Krieger, ne? Das sind ja Arbeiter eigentlich, ne? Die da zusammengetrieben werden. Und ich habe da so das Gefühl gehabt, dass hier auf einer symbolischen Ebene gezeigt werden soll, dass eben sich diese Kuh sozusagen, also dass sich die Arbeiterschaft eben vereint. Und diese Kuh wird dann noch als Symbol für diesen Niederschlag des Streiks, also auch im Prinzip als Arbeiterschaft in dieser Montageassoziation von Sergei Eisenstein, also dieser Bezug wird hergestellt. Und dadurch hat man im Prinzip so eine Assoziation, dann wenn man sich den Film weiter anguckt, die Nazis und die Unterdrücker der Fabrikbesitzer. Und Nazis werden ja dann lustigerweise auch oder passenderweise auch, diese Dekadenz wird ja dann auch wunderbar ausgestellt durch diese Frau in dem Flugzeug, ne, die dann den Hummer isst, ne?
Ach so, Flugzeug?
Ja, dieses Flugzeug, was die ganze Zeit drüber schwebt, was wir zu Beginn des Films auch schon sehen. Okay. Da ist ja dann diese Frau drin.
Ja.
Und die isst ja dann Hummer und schaut dann auch direkt in die Kamera zu uns Zuschauern. Ne? Und dadurch könnte man ja auch herstellen, okay, es ist eigentlich so eine Einigkeit zwischen der Kuh, dem Partisan, ja, und uns Zuschauern. Ne? Also wir finden das gemeinsam schlecht, was die Nazis da machen.
Ah, okay.
Also es ist mein Interpretationsraum. Ja. Ich weiß nicht, ob der Bezug da irgendwie hergestellt ist. Hm. Aber es passt mir ziemlich gut zu einem Film, der auch ansonsten am Ende Eisenstein eigentlich zitiert. Ja. Oder seine Theorie zitiert, sagen wir es mal so. Ne?
Also ich finde das ganz interessant. Also ich hatte tatsächlich in dem Punkt nur den Storch, die Fliegen und die Kuh auf dem Schirm. Den Storch natürlich, klar, für Fruchtbarkeit, für Sexualität, für Nachkommen und so weiter. Die Fliegen also eigentlich so als Symbol des Todes und des Teufels und so weiter. Hier war der Teufel, hier hat er seine Fliegen hinterlassen. So. Und ja, die Kuh. Das ist eine gute Frage, wo ich die jetzt hingesteckt hätte. Die hat auf jeden Fall, ich habe mitbekommen, dass die eine wichtige Rolle spielt und auch da sehr zentral ist. Aber hätte der jetzt keiner tragenden irgendwie Metaphorik oder Doppelbödigkeit.
Man könnte ja dann wiederum sagen, das ist jetzt aber nur mein Gedankengang, den ich gerade so ein bisschen hatte, dass ja vielleicht die Kuh von den Partisanen gegessen wurde und dass das im Prinzip so ein Stück Fleisch ist, was da aus dem Kessel geholt wird. Ne? Also eine Assoziation zwischen dem Menschen, zwischen Fiora und einer Kuh, also der Mensch sozusagen als Teil der Natur. Und da könnte man ja wiederum die interessante Frage stellen. Und da ist der Film, ist auch ideologisch zumindest ein bisschen schwierig, weil er meiner Ansicht nach die Möglichkeit offen hält, dass dann dementsprechend, wenn der Mensch Teil der Natur ist, dass dann auch der Krieg vielleicht Teil der Natur ist und von so einem natürlichen Prozess sozusagen lebt. Ne? Also Krieg so als natürlicher Teil des Menschen, an dem wir eigentlich nichts mehr ändern können. Also im Prinzip so ein Infragestellen, haben wir eigentlich einen freien Willen oder sind wir eigentlich in dieser Schleife gefangen, dass das immer wieder irgendwie passiert, weißt du, durch Konflikte globaler Art oder nicht globaler Art oder so, ne? Das ist eine schwierige
Frage. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Ich überlege gerade nur, warum sind denn die Menschen im Film in der Natur? Also ich meine, klar, leben die irgendwie infrastrukturell gesehen in der Provinz und nicht in der Großstadt. Aber eigentlich würde doch, wenn kein Krieg wäre, Fliora mit seiner Mutter und seinen Geschwistern, wahrscheinlich auch noch mit dem Vater, der auch irgendwie im Krieg wahrscheinlich verschollen ging, würde er in einem Haus sein und das Dorf bewirtschaften, würde vielleicht zur Schule gehen und würde mal ein guter Bauer oder ein Handwerker werden. Und der Krieg treibt ihn ja dann letztendlich in den Morast, in diesen Sumpf, in diesen Dreck, wo dann letztendlich auch dieses Elend stattfindet. Insofern würde ich dieses naturalistische Bild und dieser Bezug zur Natur gar nicht mal als so positiv bewerten, da die Natur sowohl Mutter als auch Hölle eigentlich gleichzeitig sein kann. Ja, es kann sowohl das Schöne, das Wunderbare sein, die Natur als Raum der Freiheit, der Fruchtbarkeit, der des Glücks, aber auch als des Morasts, des Tods, des Verfaulens, des auch wieder Bösens, könnte man überspitzt sagen.
Ja, nee, das war jetzt auch gar nicht so gemeint, dass es nur positiv ist. Also ganz im Gegenteil, wenn Krieg Teil der menschlichen Natur wäre, wäre das ja nichts Positives in dem Sinne, ne? Weil es verursacht ja Leid und Tod. Das ist gerade das, was du eben gesagt hast, ne? Es würde ja dann automatisch daraus folgen im Endeffekt. Und genau, also der Film stellt das ja in gewisser Weise so ein bisschen, oder stellt es zumindest zur Frage, ob das denn überhaupt möglich ist, weil wir sehen ja auch im Film eigentlich, und deswegen positioniert er sich, finde ich, gar nicht so sehr auf einer Seite unbedingt, dass die Gewalt, die wir im Film sehen, ja dann eben auch Gegengewalt erzeugt und dass es im Endeffekt so ein Hin und Her ist wieder, ne? Also wir sehen ja diese, die Gewalt, die die Nazis tun, sehen wir ja relativ klar und eigentlich schon, da kann man schon sagen, deutlich böser dargestellt oder ne, als das, was die Partisanen tun. Aber im Endeffekt haben wir dann auch wiederum so einen Bezug, der dann im Nachhinein stattfindet, wenn eben die ein Teil der Nazis zumindest gefasst wurde und die ja kurz davor sind, die zu verbrennen. Ja, also sie vergelten im Prinzip das, was da gemacht wurde, nur in einem wesentlich kleineren Rahmen. Ne? Mhm. Aber man könnte dann wiederum sagen, okay, sie haben keine Lust daran, ne? Oder es ist nicht dieses Amüsement daran zu sehen, wenn es das Wort gibt.
Also die Instanz, in die wir uns hineinversetzen können, sei es, also jetzt ohne zu bewerten, ob gut oder ob böse, ist ja im Prinzip nur Fliora. Diesen begleiten wir und der schließt sich dann natürlich aufgrund seiner Herkunft, sage ich mal, natürlich den Partisanen an und nicht den Nazis. Insofern bietet der Film ja schon die Perspektivierung oder die Ausgangslage, okay, hier, wir sind auf der Seite und spielen damit. Aber daraus geht im Film ja nicht jetzt die Stimmung hervor, dass Gut gegen Böse jetzt irgendwie kämpft und dass man auf der Seite der Partisanen ist und diese unterstützen möchte und die super toll findet und mit diesen leidet, sondern es geht eigentlich immer nur um Fliora und um ihn und man entwickelt jetzt auch keine Sympathie zu irgendeinem anderen, außer irgendwie Fliora, wenn man überhaupt so Sympathie zu Fliora, also man empfindet wahrscheinlich eher Mitleid als irgendwie Sympathie und Empathie empfindet man.
Vielleicht noch Glascher, aber
genau, und dieses junge Glück, das würde man vielleicht gerne sehen, was aber ja dann relativ schnell irgendwie getilgt wird. Und insofern ist der Film, da komme ich wieder drauf zurück, dass der Film den Krieg wieder so realistisch wie möglich, würde ich jetzt einfach mal sagen, darstellt. Dadurch, dass es vielleicht auch in einer Kriegsaktion oder in einem Kriegsverhältnis als einfacher, junger, unbedarfter Mensch, der vielleicht noch nicht so diesen Habitus eines soldatischen Mannes, eines richtigen Kerls so übernommen hat, der noch nicht von dieser Propaganda und diesem ganzen Aufheizen gegeneinander angestiftet wurde, dass der überhaupt nicht weiß, wo gehöre ich denn hin? Ich laufe da jetzt einfach mal hinterher, weil die meine Sprache sprechen und weil die, weil ich die vielleicht auch kenne aus dem Dorf oder so, aber im Prinzip habe ich mit denen nichts gemeinsam und die geben mir nichts. Aber irgendwie geht es ja dann wiederum gegen die Nazis. Und das sieht man dann ja auch. Und er entwickelt dann ja auch so ein blankes Entsetzen, als er dann sieht, wie dieser SS-Kommandant sich so reinwaschen möchte und sagen, ich bin alt, ungebrechlich und meine Enkel, lasst mich doch gehen. Ich habe niemandem was Schlechtes getan und so weiter.
Und er wirkt bei weitem nicht so alt und gebrechlich wie Fiora in dem Moment, ne?
Das muss man sagen. Das stimmt, ja.
Es ist ja wirklich ein Alterungsprozess, den man hier feststellt, ne?
Unglaublich,
ja. Und ich finde es auch ganz interessant, dass eigentlich durch diesen Alterungsprozess und durch das Erleben dieser schlimmen Sachen, dass dadurch eigentlich erst die Eingliederung in die Gemeinschaft der Partisanen richtig stattfindet. Also es ist ganz interessant, wie hier Gemeinschaft und Individuum verhandelt wird. Also man kennt das, ich habe da auch einen Bezugsfilm, nämlich einen Film, den ich letztens gesehen habe, Die Brücke von Bernhard Wicki aus dem Jahr 1959. Da geht es eben auch darum, dass relativ junge Schüler begeistert werden sollen für den Krieg, eben auch, nur wobei der Lehrer hat es eigentlich schon gecheckt, dass es nicht so gut ist. Aber wir sehen da eigentlich, dass die ganzen Erwachsenen eigentlich schon längst damit abgeschlossen haben. Ich glaube, die Amerikaner stehen kurz davor, irgendwie so ein deutsches Dorf zu überfallen. Und es ist dann so, dass sich dann eben so eine Gemeinschaft von Jugendlichen bildet, die halt total begeistert für den Krieg ist und richtig Bock drauf hat, mit den Nazis da zusammen zu kämpfen, ne? Und die sollen dann aber, werden dann aber abgestellt und sollen so eine Brücke bewachen. Und da ist es ganz interessant, wie der Film eigentlich das herstellt, dass diese Gemeinschaft, die am Anfang auch noch so zusammen sich umarmt und so, ne, und wirklich wie so eine kleine Gemeinschaft ist, wie diese dann getrennt werden, also auch bildlich getrennt werden, ne? Und das ist im Prinzip was in BRD-Filmen dann so im 1959, 1960 bildlich immer mehr gemacht wurde. Also vorher hat man sich dann im Prinzip die alte, ich sag mal so, nationalsozialistische Filmsprache weiterhin zitiert. Gemeinschaftsherstellung, vor allem wenn der große Führer kommt und so, ne, der bringt alle zusammen sozusagen, ne, hat man dann auch anhand zum Beispiel von einem österreichischen Zar gemacht oder sowas, ne, also im Film Das Weiße Rössel, genau. Genau, und dann hat man sich so 1959, 60 dann eigentlich erstmals ernsthaft in der im Rahmen der UFA auseinandergesetzt mit der ganzen Geschichte, ne, und hat dann eben auch solche Filme gemacht. Und in Komm und Sieh ist das dann so, dass wir so eine Gemeinschaftsstiftung eigentlich in diesem Foto sehen, wo die Kuh eben auch drauf ist, ne, also das ist im Prinzip auch von der nationalsozialistischen Ideologie gar nicht so weit weg, also die sowjetische im Hinsicht, wenn man so dieses Gemeinschaft-Individuum-Ding betrachtet, ne? Also weil es geht ja um die Unterdrückung eines Individuums, ne? In beiden Ideologien eigentlich. Und dahingehend trennt der Film Fiora dann aber wiederum von dem Partisan, indem er eben dieser Neue ist, der diese kleinen Arbeiten machen muss und nicht mit in den Krieg darf und so, ne? Aber eigentlich schärft erst dieses Erwachsenwerden und dieses Altern bringt ihn dann eigentlich erst wieder in die Gemeinschaft rein.
Auch so dieses Gezeichnetsein, dieses Besitzen von Narben und Spuren des Krieges.
Genau, ja. Und das wird dann am Ende auch noch ganz schön zusammengeführt, nämlich in dem Moment, wenn die Nazis, dieser kleine Nazitrupp da verbrannt werden soll, geht dann Fiora auch zu dem Kommandanten hin und gliedert sich dann eben auch genau wieder da ein.
Ne? Und hat auch was zu sagen, ihm wird dann zugehört und er meinte, ja, hier, er war es und so weiter und daraufhin...
Besonders schön ist es dann auch, als dieser wirklich neue, dieser wirklich junge Typ auf das Bild von Hitler starrt und dann gesagt wird, Neuer, komm her, und es ist eben nicht Führer.
Genau, ne? Also auch wieder mit diesem Holzkasten relativ auf dem Rücken, dann relativ saubere Kleidung.
Genau, ja. Richtig.
Ja. Ganz toll. Also um nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen, also dieser Alterungsprozess oder dieses alte, faltige, von Augenringen durchsetzte Gesicht, sehr, sehr eindrucksvoll und auch sehr, sehr, lebendig ist das falsche Wort, aber es ist sehr, sehr viszeral, also man kann es quasi anfassen, also es ist, wirkt sehr, sehr eindrucksvoll.
Während der Krieg eigentlich mit allen anderen Menschen drumherum so ein bisschen was anderes macht, ne, also da sehen wir zwar auch so im Prinzip tote Gesichter, die nicht mehr so richtig Leben drin haben, bei Fiora sieht man seinen Augen auf jeden Fall, dass da noch Leben drin ist, aber bei anderen Figuren eigentlich nicht, das ist eigentlich schon so ein fast, so ein Blick, der sagt, eigentlich ist es mir egal, ne? Fast schon was. Also klar, kämpfen die noch so, aber es ist so dieses Individuelle ist eigentlich rausgetilgt aus denen, ne? Ich fand es ganz interessant in der Szene, in der die vergewaltigte Frau dann da rumläuft und das Blut aus ihrer Vagina praktisch
strömt. Ach so, das ist ja Glascha, ne?
Das ist nämlich meine Frage, das weiß ich nämlich nicht. Man hat so einen Bezug zu Glascha irgendwie, dass sie es sein könnte, aber ich glaube, so ganz klar ist nicht, die Frisur ist auch ein bisschen anders und so, ne? Aber könnte sie sein. Und dieses Humpeln und auch dieser Gesichtsausdruck, dieses ganz weiße und dieser leere Blick, das hat mich, das fand ich ganz interessant, das habe ich tatsächlich im Audiokommentar gehört.
Ja.
Und das fand ich super geil. Die haben da vermutet, dass es ein Bezug zu George R. Romero und seinen Zombie-Film ist. Also wirklich das Tote praktisch, ne?
Ja,
und im Prinzip, dass die Individualität, die Menschlichkeit komplett rausgetrieben ist. Und das ist ganz interessant, dass man sich vielleicht vorstellen könnte, ja, er hat vielleicht Dawn of the Dead gesehen, da kam ja ein paar Jahre vorher, 78, glaube ich, dass man sich um das, dieses Leere, dieses Lebendige, aber trotzdem Tote darzustellen, dass man sich da im Zombie-Film bedient hat. Und dazu passt auch ihr Humpeln irgendwie, das ne? Das ist wunderbar, ne?
Stimmt, da bin ich nicht drauf gekommen.
Ich auch nicht, wirklich, aber das fand ich ganz gut.
Ich war in der Szene auch eher beschäftigt mit der Tatsache, dass die sich beide am Anfang des Films jung und hübsch gegenüberstanden und sich dann nach diesen ganzen Sachen, nach diesen paar Tagen oder lass es wenige Wochen gewesen sein, die zwischen Anfang und Ende verstreichen, dass die sich dann wiedersehen und komplett entgleist sind. Also Fiora ist halt gealtert, wie verrückt, oder sieht zumindest gealtert aus durch diese ganzen Eindrücke und durch diese ganzen Traumata des Kriegs und durch diese ganzen Erlebnisse und auch natürlich Blessuren und Glascha, weil sie einfach bis zur Unkenntlichkeit wahrscheinlich vergewaltigt wurde.
Ja.
Die Lippen dick geschwollen, blutig, aus der Nase kam Blut.
Genau. Es wird auch, glaube ich, bewusst, dieses Mädchen wird ja dann in den Wagen gebracht Und ich glaube, es ist schon bewusst, dass wir nicht so richtig sehen, ob das jetzt Glasher ist oder sehen wir das.
Ich habe es voll abgekauft, dass es Glasher ist.
Ja, also, ja, dachte ich nämlich auch erst, aber so 100% okay. Klar ist es, glaube ich, nicht. Hm. Aber es ist natürlich ein Hinweis darauf, dass Fiora dann auch vor ihr steht und dann sowas wie mit Liebe sagt.
Kindern und so weiter. Die genau. haben ja, glaube ich, drüber gesprochen. Oder genau. Glasher hat ja dieses Gedicht aufgesagt, irgendwie, ich möchte dies, ich möchte das.
Ja. Also hier auch nochmal so der Bezug, der Krieg tötet eigentlich die Menschen und auch wenn sie am Leben sind, tötet er die Menschen eigentlich ab. Ne?
Ja.
So, ne? Wie man das ja bei Fiora ziemlich gut genau. sieht.
Und das ist auch eine, was heißt eine schöne, auf keinen Fall, aber eine wichtige Aussage des Films, weswegen man wieder sagen könnte, dass es auch in einer gewissen Art und Weise ein Antikriegsfilm ist, der nochmal gerade zum Ende des Films nochmal eindeutig in vielerlei Facetten die Aussage trifft, dass Krieg, womit das Grausamste ist, was man Menschen so antun kann.
Ja.
Nicht, weil Menschen sterben, eigentlich gar nicht so. Das Sterben an sich wird gar nicht so überhöht und so explizit dargestellt, sondern eigentlich auch das, was es mit den Hinterbliebenen anstellt, die am Krieg teilgenommen haben. Hm. Der Tod ist ja fast schon was Erlösendes. Also wenn sich Glasher und Fiora in diesem Moor rumwälzen und eigentlich von, ich sag's jetzt mal, von der einen Scheiße in die andere kommen, wünscht man sich eigentlich so, ach komm, weißt du, also wenn jetzt irgendwie eine Landmine kommt oder so, ist es doch eigentlich schön für die beiden, es wird doch nicht besser.
Ja. Oh Gott. Ja, aber der Moor ist auch schön, dass du ihn ansprichst, ne? Weil das ist ja auch ganz interessant, dass der da eigentlich auch so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis zwischen Schönheit und dem Schlimmen im Krieg gezeigt wird.
Ja.
Ne? Also es ist ja ganz interessant, dass sie sich erst durch diesen Moor quälen und sie dann aber in glasklares Wasser fällt, wenn sie reingestoßen wird. Ne?
Ah, ist mir nicht aufgefallen.
Das ist ganz interessant. Also vorher ist es wirklich, quälen sie sich ja dadurch. Das ist wirklich anstrengend, das dauert auch. Ne?
Ja.
Und dann fällt sie rein und es ist glasklar.
Okay.
Also vielleicht so, ja, das Schöne, was dann abgetötet wird auch mit der Vergewaltigung und so.
Ja.
Ne? Könnte man assoziieren.
Hm, das stimmt. Auch eine sehr, sehr, fast schon so leidvolle, elegische, so schwermütige Szene, die sich auch zieht und auch bezeichnend für vielerlei Szenen des Films ist, denn so vom Pacing, möchte ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn es kein gern gehörter Begriff ist, ist es auch ein sehr, sehr langsamer Film, der mit dessen Tempo man auch umgehen muss. Gerade in solchen Szenen, die nicht der Unterhaltung dienen, sondern einfach um Gefühle, um Sachen nachvollziehbar zu machen. Also hier geht es nicht darum, eine Handlung voranzutreiben und jetzt zum Höhepunkt zu kommen, sondern hier geht es einfach darum, wirklich Gefühle oder ja eine gewisse Form der Realität, der filmischen Realität für den Rezipienten erfahrbar zu machen.
Mhm.
Und da muss sich also auch der Rezipient da durchqueren. Das kann man nicht irgendwie
in
zwei, drei Shots, die ein paar Sekunden gehen, abhandeln. Und am Ende sieht man, wie lang der Weg doch durch den Sumpf eigentlich war, sondern man bekommt diesen ganzen Weg quasi in Echtzeit mit, den sich die beiden da durchqueren.
Ja, aber wir sehen ja auch dann wiederum sehr, sehr schöne Bilder. Ne? Also teilweise, ne? Und wir sehen ja auch dieses Leid und in gewisser Weise hat das ja auch was Befriedigendes für uns in gewisser Weise. Wir schauen uns das ja wirklich gerne an, auch weil es schlimm ist. Ne? Und da ist es aber auch ganz intelligent von dem Film, dass er dann wiederum die privilegierte Position des Zuschauers auch wiederum reflektiert, eben durch dieses Flugzeug mit der dekadenten Nazi-Braut.
Da, ja.
Ne? So.
Ja.
Also das sehen wir ja zu Beginn, wenn der Blick aus dem Flugzeug schon mit unserem Blick assoziiert wird, ne? Da ist so der erste Punkt. Und wir sind ja im Kino eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Flugzeug, was da drüber schwebt, ne?
Ja.
Also Stanley Cavell hat ja das mal, der Philosoph hat das mal ganz schön beschrieben, dass das Magische am Kino ist, dass wir zugleich da sind und das völlig ohne beobachtet werden zu können, beobachten wir. Und zugleich sind wir aber nee, das war jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Also ich wollte jetzt gerade sagen, zugleich sind wir aber auch durch die Leinwand getrennt von dieser Welt, ne, und können eben keine Gegenreaktion bekommen.
Mhm.
Und das reflektiert, also eigentlich sind wir diese Nazi-Frau, die da vor dem Fernseher oder im Kinosessel sitzt und da sich das genießt im Endeffekt.
Mhm.
Ne? Also das ist schon so eine schöne Reflexion. Und da kann man wiederum auch die Diskussion aufmachen, gibt es überhaupt einen Antikriegsfilm, wenn man sich als Zuschauer doch eigentlich auch an diesen Bildern so ein bisschen labt? Ist das nicht eher dann auch ein Kriegsfilm? Na, die gute alte Leier.
Ja, sozusagen. Also ich möchte dem Film auch unterstellen, dass er eine gewisse Form der Kriegsästhetik darstellt. Also es gibt, also da, das provoziert der Film aber auch, das möchte er, dass man auch Einstellungen und Motive findet, die einfach auf einer ganz filmtechnischen Ebene einfach schön sind. Und dazu eine der schönsten Szenen ist der Himmel und der Abendröte, wo die Löschspurmunition langpfeift und Flora da im Gras, im hohen Gras mit der Kuh liegt. Hm. Das ist also eigentlich eine sehr, sehr harmonische und fast schon malerische Szene, deren Inhalt und deren Kontext natürlich grausam ist. Hm. Aber man wird, also die Kamera selbst agiert natürlich auch mit dem Zuschauer. Deswegen auch diese Großaufnahmen von den Gesichtern, also Com und Sie, man wird ja auch in der dritten Person auch angesprochen vom Film und soll natürlich auch miterleben und es wird einem was gezeigt, eben wie in einer Dokumentation, aber dann auch wiederum nicht allzu dokumentarisch. Hm. Insofern ist dieser Mix daraus zwischen Ästhetik, zwischen Grausamkeit, zwischen Realität und zwischen dem Dokumentarischen und zwischen dem Künstlerischen, bekomme ich jetzt während unseres Gesprächs immer mehr mit, dass das wirklich pendelt. Hm. Also es gibt sowohl das als auch das, es gibt sowohl das als auch das. Aber man kann den Film schwer einer Nische irgendwohin zuordnen.
Ja, es gibt da, ja, absolut, ja, aber es gibt immer wieder, wie gesagt, also ich gebe dir da recht mit dem Dokumentarischen, aber es gibt immer wieder diese Szenen oder diese Motive, die sich so ein bisschen durchziehen und die auch metaphorisch durch die Bilder dann aufgeladen werden. Ich möchte auch noch ein Beispiel geben, weil das ist auch ein schönes Thema, was ich hier noch stehen habe, nämlich wie entsteht der Krieg eigentlich? Also wir haben es ja schon angesprochen, er wird ausgegraben zu Beginn des Films, ne? Aber es fällt im Verlauf des Films ja auch dieser Satz, alles entsteht mit den Kindern eigentlich, ne? Oder es kommt von den Kindern, ne? Ja. Das ist ja im Prinzip so dieses biblische Thema, dass man die Kinder eben umbringen möchte, ne? Also das war ja auch bei Jesus wird es gemacht und dann auch in der Moses-Geschichte das Gleiche, ne? Wenn man eben den Konkurrenten um den Thron sozusagen loswerden möchte, ne?
Wurde dann auch, sag ich mal, vom Dritten Reich wiederum aufgegriffen zur Kriegspropaganda.
Genau,
dass man die Nachfahren und die Nachkommen natürlich auslöschen möchte. Deswegen sollten ja auch nur die Kinder da drin bleiben, die Erwachsenen konnten rauskommen aus der Scheune.
Ja, die Eltern.
Oder,
die Eltern
oder,
sind auch drin geblieben.
Oder die Eltern sollten drin bleiben, aber
Es wurde ja gesagt, wenn ihr keine Kinder habt, dann könnt ihr rauskommen. Und Fiora war dann der Einzige im Endeffekt, der raus konnte. Ne? Nee, es gab noch einen Mann. Es gab dann noch so einen älteren Mann, aber das ist jetzt.
Oder es gab, ich stieg, glaube ich, noch eine Frau aus.
Ja, stimmt, eine Frau
gab es auch noch. Ja, richtig. An den Haaren irgendwie durch den Dreck gezogen wurde.
Ja. Und dahingehend ist es ganz interessant, dass der Film ursprünglich ja mal Kill Hitler heißen sollte. Was ja was man ja sowohl auf das Gemälde beziehen kann, ne, dass Fiora eben Hitler töten möchte mit den Schüssen auf das Porträt. Aber Elem Klimov hat, glaube ich, mal gesagt, dass es so um den eigenen Hitler in einem selbst geht. Und das ist ganz interessant, weil diese Assoziation eigentlich hergestellt wird, dass es in jedem einen Hitler gibt. Erstens finde ich die Gesichtszüge von Fiora und diesem jungen Hitler wahnsinnig ähnlich. Das muss ich an der Stelle schon mal sagen. Mhm. Ne? Also ich glaube, dass er bewusst auch ausgewählt wurde, weil er eben so eine von Gesichtszügen her so eine Ähnlichkeit zu ihm hat. Ne?
Ja.
Und es findet auch in einer anderen Szene davor im Film eine Assoziation schon zwischen ihm und Hitler statt. Nämlich in dieser Szene, wenn das ist kurz nachdem der alte Mann am Boden lag, der Verbrannte und das gesagt bekommen hat. Und dann gibt es diese Szene, in der man ja dieses Skelett sieht. Ne?
Ja, ja.
Also eigentlich wird hier schon gesagt, wird hier etwas gezeigt, was eigentlich jeder Mensch gleich hat. Also ein Skelett erstmal und es gibt keine klar zuzuordnende Identität. Aber Identität wird eben mit der Zeit geformt. Und es ist interessant, dass diese Identität eben von Partisanen auch geformt wird. Ne? Also vom Krieg, mehr oder weniger, von Soldaten. Ne? Und dahingehend gibt es wiederum eine durch Montage hergestellte Assoziation, dass Fiora das Haar abgemacht wird. Und genau im nächsten Bild wird das Haar von Hitler oben drauf gesetzt. Es ist nicht sein Haar, das wird ja verbuddelt, ne? Aber es wird schon die Assoziation hergestellt, okay, es gibt hier diesen Jungen und es gibt Adolf Hitler. Also eigentlich wird hier durch Soldaten eigentlich erst so die Identität von einem Adolf Hitler gebildet. Und das ist ganz interessant, weil da hat man ja diesen Bezug zur vorletzten Szene des Films wiederum. Mit dem, dass er auf das Bild von Hitler schießt, dass er ja gerade dann aufhört zu schießen, wenn man Hitler als Kind sieht. Und das ist, glaube ich, dann die Frage, die sich Führer in dem Moment stellt. Mache ich das jetzt? Weil wenn ich das mache, dann bin ich ja eigentlich nicht viel besser als diese Nazis, die ja eigentlich nur alle Kinder töten wollen, um sozusagen präventiv gar nicht erst sowas wie eine Rebellion oder wie eine Gegnerschaft oder sowas aufkommen zu lassen. Ne? Und dann ist ja wiederum die Frage, hätte man eigentlich damals, als Hitler geboren wurde, alle Kinder umbringen müssen, um ja zu verhindern, dass da auch nicht sowas rauskommt, ne? Also es geht eigentlich da schon darum, wegzulenken von dieser über allem stehenden Person Hitler im Nazireich und den Fokus eher auf faschistische Ästhetik und auf die faschistische Ideologie per se zu lenken. Denn wir haben ja schon festgestellt, dass dieses Kollektivbewusstsein oder dieses Kollektivistische ja nicht nur bei den Nazis drinsteckt. Ja? Mhm. Also Ideologie kann im Prinzip jeden irgendwie oder kollektivistische Ideologien sind gar nicht mal so unähnlich miteinander, weißt du? Also es kann überall entstehen, theoretisch, ne, wenn man nicht aufpasst. Es geht eher darum, die Strukturen zu erfassen und sich nicht auf Einzelpersonen zu konzentrieren. Sollte man sich auch mal für einen Bundeswahlkampf übernehmen vielleicht, auch wenn das nicht mit Faschismus zu tun hat in dem Fall, ne? Dass man eher über Konzepte diskutiert anstatt über Personen. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Lass uns weiterreden.
Ja.
Kleiner politischer.
Aber trotzdem wird dann ja aus dieser Vogelscheuche, wird dann ja trotzdem eindeutig Hitler draus.
Absolut, ja. Mhm. Absolut. Aber es wird eben gleichzeitig assoziiert, es findet theoretisch oder das Potenzial zu einem solch furchtbaren Menschen steckt eben auch in einem anderen Menschen, eben im Führer. Also es kann auch andere Personen betreffen, sozusagen. Hm. Also Ideologie ist nicht unbedingt von Einzelpersonen nur abhängig, möchte man damit sagen. Also es geht eher auf das Schauen, auf ein Ablehnen des Krieges und dieser faschistischen Propaganda generell.
Ja.
Also oder kollektivistischen
Propaganda. Ich finde das einen super interessanten Gedanken. Ich möchte mich da jetzt nicht so sehr an der Vogelscheuche aufhalten, aber ich fand die Szene auch ganz bezeichnend. Es ist ja so, man sieht diese Vogelscheuche mit dieser Nazi-Uniform, mit diesem Reichsadler auf der Brust, mit diesem mit dieser Brosche,
nenne ich es mal. Das Kreuz, das Eiserne Kreuz ist dort dran. Ja.
Genau, das Eiserne Kreuz. Und dann sieht man so diesen kleinen Kopf, der Stück für Stück dann aus Lehm, aus Haaren, dann irgendwie die Figur oder das Abbild Hitlers wird. Und du hast jetzt quasi gesagt...
Ich habe gesagt, dass Identität nicht von vornherein feststeht, sondern dass sie eigentlich geformt wird. Mhm. Also, dass auch beispielsweise ein Kind wie Baby Hitler, Adolf Hitler, auch durch die Umstände seines Lebens und seines Daseins, und der Film zeigt ja auch, es gibt ja auch eine Einstellung, kurz bevor man den Kind Hitler sieht, sieht man ja auch in einer Einstellung ein Bild von Adolf Hitler als Soldat im Ersten Weltkrieg.
Ja, ne?
Also auch hier wurde dann natürlich eine Persönlichkeit geformt, die im Endeffekt dieses Dämonische dann erst zugelassen hat, was dann im Nationalsozialismus kulminiert ist.
Also auch.
Ne? Wir wissen natürlich, ich weiß natürlich nicht, wen Hitler, ob da irgendwie mein Schulkamerad zu ihm in der dritten Klasse böse war oder sowas.
Ja.
Ne? Aber das sind natürlich auch dann Umstände. Ne?
Also ich glaube, das ist relativ gut erforscht, wie jetzt Hitler, oder es ist vermeintlich gut erforscht, wie Hitler, sage ich mal, zu der Denke und zu der Person kam, die er dann letztendlich geworden ist. Das setzt auch relativ früh schon im Familienhaus an. Und dann im Ersten Weltkrieg war es eigentlich schon zu spät, da hat er dann schon seine ersten Schriften verfasst. Mein Kampf kam dann, also das Buch Mein Kampf kam ja dann auch recht zeitig.
Im Gefängnis war das.
Ja, genau. Und er wurde dann ja auch bei der Kunsthochschule abgelehnt, weil er in seiner Meinung, in seinem Weltbild und in seiner Ideologie einfach schon so gefestigt war und schon so von sich überzeugt war und schon so ein klares Bild von sich und der Welt gehabt hat, dass das einfach nicht miteinander vereinbar war für eine Kunsthochschule. Die haben gesagt, oh, hier, Mensch, Sie sind aber schon... sag ich mal, unformbar, wir möchten sie nicht.
Ja, ja, klar.
Also bei ihm kam das dann wirklich schon relativ früh.
Ja, aber du hast ja Elternhaus schon angesprochen, ne? Also auch das ist ja ein Einfluss, der dich formt.
Ja, ja.
Und dann ist es ja, also ne, man ist ja nicht frei von seinen Umständen, sozusagen. Ne? Möchtest du noch was sagen? Weil ich hätte alles gesagt, was ich sagen wollte.
Ja, ich hätte noch eine oder zwei Fragen.
Na, lege mal los.
So. Ich überlege jetzt gerade, welche ich dir als erstes stelle. Im Prinzip haben wir, also können wir die Fragen auch relativ kurz abhandeln. Wir haben sie eigentlich schon so im Subtext ein bisschen mit beantwortet.
Mhm.
Eigentlich ist es nur noch eine Frage. Und zwar, okay, wir sind ja jetzt im Jahr 2021. Das heißt, wenn ich mich nicht irre, sind das 36 Jahre nach Veröffentlichung des Films.
34 Jahre.
Ich war in Mathe nie gut.
Alles gut.
Sind 34 ja. Jahre, genau. So, in der Zeit hat sich ja in der Filmwelt relativ viel getan. Es gab viele Kriegsfilme, viele Antikriegsfilme, wir können sie nennen, wie wir so möchten, wurden herausgebracht. Und gerade wir als ja, jüngere Generation der heutigen Zeit haben eigentlich im Fernsehen und im Kino und im Film eigentlich schon viele Sachen gesehen. Wir haben Kriegsfilme gesehen, wir haben Horrorfilme gesehen, wir sind eigentlich schon mit allen Formen und ja, sag ich mal, Ausformungen des Terrors, des Kriegs, des Todes, sind wir eigentlich schon mit allen Wassern gewaschen. So, uns kann doch eigentlich im Jahr 2021 zwischen uns und einer Mattscheibe eigentlich nichts mehr schocken. Wir haben doch eigentlich schon alles gesehen. Und haben Seherfahrungen, die man vielleicht im Jahr 1985 noch nicht gehabt hat. Mhm. Deswegen meine Frage, ob dieser Film aus dem Jahr 1985 heute noch seine Wirkung erhalten konnte. Also zum Beispiel der Film Soldat James Ryan, diese auch sehr, sehr lange Kriegsszene, die Landung vor Omaha Beach, diese lange Schussszene des D-Days, die auch sehr, sehr brutal ist, sehr, sehr, sehr blutig, auch sehr chaotisch und eindrucksvoll und ja, wirklich bombastisch. Da kennen wir eigentlich schon den Schrecken des Krieges, ja. Soldat James Ryan ist aus dem Jahr, ich glaube, 1999 oder 2000. Oder auch Filme wie Dunkirk 1917, also alles noch aktuellere Filme. So im Prinzip kann man uns doch nichts mehr zeigen. Es gibt noch so diese eine Leerstelle und das ist sind zum Beispiel die genauen Vorgänge des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, was da zum Beispiel vorkam. Das ist noch so eine kleine Grenze, die noch nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, wie das dort wirklich war. Also da hat man dieses voyeuristische dieses voyeuristische Verlangen, dort hinter die Mauern zu sehen und genau zu sehen, wie war denn das und wie sind die denn da und so weiter. Das hat man sich gerade da ein bisschen abgewöhnt. Aber wenn es jetzt um einfache Kriegshandlungen geht, wie in Komm und Sieh, Dörfer werden ausgerottet, Menschen kommen zu Tode, werden gequält, da hat man doch schon eigentlich alles gesehen. Und deswegen die Frage, warum oder hat der Film etwas an Wirkung zwischen seinem Erscheinungsdatum und heute irgendwie eingebüßt für einen Rezipienten der heutigen Zeit, die, wie wir, sage ich mal, den Film dieses Jahr oder letztes Jahr das erste Mal gesehen haben. Also würde ich mal ganz interessant finden, darüber zu sprechen, inwiefern der Film heute noch schocken kann.
Ja, also erstmal kurz, was zu meinen Seherfahrungen war. Ich wurde tatsächlich im letzten Jahr nochmal geschockt in einem Film, wo ich auch zwischendurch... Es ist schade, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil da kann man nicht auf Pause machen. Ich musste aber zu Hause auf Pause machen. Und das war bei Martyr. In der Szene, in der, oder es ist ja eine längere Sequenz eigentlich, in der diese abgemagerte Person aus dem Keller geholt wird. Das war ein bisschen zu viel für mich in dem Moment. Dahingehend dachte ich schon, okay, diese Momente des Schocks gibt's noch anscheinend. Ne? Also sozusagen. Dahingehend würde ich mich jetzt für mich persönlich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Du hast ja da wesentlich mehr gesehen, was so dieses, ja, was Horrorsegment, sag ich mal, angeht, was ja normalerweise assoziiert wird mit diesen Schockmomenten ne, und diesen Bildern. Ich muss sagen, bei Komm und Sieh, ich kann mir vorstellen, dass es damals deutlich schockierender war, was so die Schauwerte angeht. Also wenn man da gesehen hat, wie diese Frau so zombieähnlich da langgelaufen ist, das hat man in dieser Form dann vielleicht schon in einem Romero gesehen, aber nicht in dieser Rekombination mit dem Kriegsfilmgenre. Das kann ich mir schon vorstellen. Was dieser Film, also was Schauwerte angeht, hat er mich dann nicht fertig gemacht, sag ich mal so. Nicht so wie Martyr, ne? Aber was er schon geschafft hat, ist durch sein Nichtzeigen und so und durch diesen wahnsinnigen Kontrast zwischen dem Volksfestcharakter, den die Nazis da aufführen und dieser fast beiläufigen Zerstörung von Leben, ne, und vor allem von Kindern und diesen unerträglichen Schreien, die man hört. Also gerade durch das, was man nicht sieht, sondern nur hört. Das Hat mich schon ein bisschen fertig gemacht, ja. Also im Sinne von, das habe ich in anderen Filmen auch in gewisser Weise schon gesehen, aber mit dieser Intensität ist es, kann ich mich jetzt zumindest nicht so wirklich dran erinnern, ne? Mhm. Es gibt natürlich dann auch Krieg, wie zum Beispiel so ein Kriegsfilm wie Die Brücke von Bernhard Wicki, da gibt es auch eine Szene, in der ein Soldat auf einem Laster oder so einem Transporter angefahren kommt und dem fehlt halt dann einfach mal ein Bein. Das ist dann auch irgendwie krass, das mal zu sehen. Und da hat mich überrascht für so einen Film aus der Zeit, aus der BRD vor allem. Ne? Aber es ist eher, also ich finde, dieser Film foltert einen eher auf einer psychologischen Ebene, wenn man es so möchte, und gar nicht so sehr durch die Schauwerte. Von daher, es hat mich jetzt nicht derart übermannt, wie das andere Filme wie ein Martyr dann eben schaffen. Aber es war schon ziemlich schlimm und man ist dann auch ziemlich sauer auf Nazis, muss man sozusagen nach so einem Film. Ne? Also zieht einen schon ganz schön runter dann. Mhm. Ja. Ist jetzt nichts, worüber man sitzt, nicht Hangover. Mhm. oder Tropic Thunder, um es mal ein bisschen zu vergleichen. Mhm. Warum war das bei dir?
Wie war es bei dir? Also, ich habe mich nur gefragt, ich versuche auch natürlich an Filme, die, sage ich mal so, im Kollektiven hier und jetzt als sehr, sehr gut und als Meilensteine und als, ich sage es einfach mal so umgangssprachlich, als Brett und als Schwergewicht der Filmwelt wahrgenommen werden, das nochmal irgendwie so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, gerade wenn die Filme so eine Zeit lang alt sind. Klar möchte man als Filmliebhaber und als Filmenthusiast schon auf diesen Zug mit aufspringen und den Film und sich dem natürlich annehmen, dass man den Film auch gut findet, weil wir auch zu diesem Kreis gehören und zu diesen pseudowissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Kreisen. Also muss man das jetzt zwangsläufig irgendwie gut finden, wenn das Person XY auch gut findet. Und da versuche ich mich dann immer noch so ein bisschen von zu lösen. Also ich habe auch so diese Mechanismen in mir, dass, was jetzt irgendwie Person XY gut findet, wenn ich mir das ansehe, dass ich automatisch auch Sachen gut finde, die ich vielleicht ohne Vorwissen und ohne diesen enthusiastischen Hintergrund, die ich vielleicht gar nicht so überbewerten würde, wie ich es dann eigentlich so im Unterbewusstsein vielleicht tue. Und deswegen habe ich auch versucht, mit dem Film so ein bisschen kritischer ans Gericht zu gehen. Das versuche ich jetzt immer öfters zu machen, mich da wirklich zu hinterfragen, wie der Film denn nun auf mich gewirkt hat. Nicht mit dem Hintergrund irgendwie darüber jetzt reden zu wollen, sondern ganz einfach, mit was für einem Gefühl hat der Film mich hinterlassen. Und da kam ich eben drauf, dass ich jetzt, keine Ahnung, den 20-30. Kriegsfilm gesehen habe zum Zweiten Weltkrieg und ich habe viele Dokumentationen gesehen und viele, historische Zeugnisse des Kriegs, die auch sehr, sehr erschütternd und sehr, sehr real und sehr, sehr immersiv sind, eben einen Eindruck hinterlassen. Und hatte mich gefragt, ob dann einfach Komm und sie heute noch eine Wirkung hat. Ist ein Film, ja, FSK 16, ist jetzt nichts, was einem vom Hocker haut. Wie ist es denn nun? Hat der Film noch diese Durchschlagskraft, die ihm in verschiedenen Kritiken von Filmwissenschaftlern oder von verschiedenen Journalisten, die ihm nachgesagt wird? Und finde ich auf einer, mit Einschränkungen würde ich das bejahen.
Also die Schauwerte haben sich natürlich weiterentwickelt, ne? Also gerade wir haben ja schon angesprochen, französisches Terrorkino, das ist natürlich alles nochmal von der Bildgestaltung ein bisschen krasser, sagen wir es mal so, ne? Ja. Und dahingehend sind gerade wir, weil wir die ja alle gesehen haben inzwischen, also nicht alle vielleicht, aber du hast mir auch ein bisschen was gezeigt, du hast die ja alle umgeschnitten hier. Das ist schon nochmal eine ganze Ecke krasser als das, was man in Komm und Sie sieht, ne? Aber ich finde, dieser Film gewinnt oder hat seine Qualitäten zwar auch in dieser sehr drastischen Darstellung von zum Beispiel der vergewaltigten Frau, ne? Das ist jetzt so wahrscheinlich das eindrucksvollste, oder dieser Leichenhaufen, das ist so, sind so die beiden eindrucksvollsten Bilder. Aber für mich gewinnt er halt dann beim wiederholten Schauen ganz, ganz viel, wenn ich mir die Bildsprache von dem Ding angucke und wie der gemacht ist. Und dann muss man sagen, dann ist das schon ziemlich genial. Also was ich da noch gar nicht angesprochen habe, ist zum Beispiel auch, dass das wollte ich noch sagen zum Thema Individualismus und Gemeinschaft, dass der Film uns ja im Prinzip auch von dieser Gemeinschaft der Partisanen löst am Ende, ne? Wir gehen ja, die Kamera fährt ja durch den Wald, geht nicht mit den Partisanen und bleibt dann da stehen und so, ne? Das sind so kleine Kniffe, die man aber an allen Ecken und Enden in diesem Film findet und die dann so diese große Qualität dann ausmachen, dann finde ich. Also, aber was Schauwerte angeht, ist es auf jeden Fall, ist der Film vielleicht, ja, ich sag mal, für auf einen durchschnittlichen Kinozuschauer, der jetzt nicht Martyr gesehen hat, ist das wahrscheinlich immer noch so, ne? Also wirkt das immer noch so, oder? Was würdest du sagen?
Also der Film geht ja auch relativ lang, ich glaube irgendwie 146 Minuten, also man, ja, man knapp, ja. sitzt schon wirklich eine ganze Weile dann im Sessel oder auf der Couch. Und ich finde, man braucht, um den Film wirklich erfahren zu können, so wie er erfahren werden soll, braucht man schon eine gewisse Bereitschaft und auch ein gewisses Hintergrundwissen. Und vielleicht auch so eine gewisse Vorerfahrung mit ja, derartigen Filmen, die nicht zur bloßen Unterhaltung konzipiert wurden, umzugehen. Und dann, wenn man sich, sage ich mal, hineinversetzen kann, wenn man der Filmsprache folgen kann und diese dechiffrieren kann, dann ist es ein sehr, sehr eindrucksvoller und sehr, sehr ergreifender Film, der einen Krieg nochmal auf einer neuen Ebene zeigt, allerdings nur neu, wenn man alle anderen Filme gesehen hat und den noch nicht. Also dann ist er selbst eindrucksvoller als 1917.
Auch auf jeden Fall, ja.
Auch eine schöne Geschichte, ja. super gemacht mit tollen Höhepunkten, mit tollen Bildern, tollen Charakteren und gerade technisch ja nahezu makellos.
Ja.
Ne, erzähl erst mal. Ja, aber der Krieg an sich ist dann dort wieder eher nur so Mittel zum Zweck, um eine Handlung voranzupeitschen, um Figuren, sage ich mal, voranzubringen. Da, die werden so auch auf eine Reise geschickt und der Krieg läuft so nebenher. Aber hier ist der Krieg quasi auch ein Protagonist und formt, wie andere Figuren sich gegenseitig im Film formen, als formt der Krieg eben hier unseren Hauptprotagonisten Fiora.
Ja. Ich finde der Film, also du hast ja gesagt, dass man vielleicht so ein paar, so ein gewisses Hintergrundwissen braucht und so. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich finde, dass der Film fast für einen geneigten Zuschauer, also dass die Botschaft schon relativ klar ankommt. Also diesen Alterungsprozess von Fiora, den sieht ja jeder eigentlich. Ne?
Ja.
Also das, die Falten und so. Ne?
Ja.
Und gerade dieses Ende, dieses, diese Montagesequenz ne, mit dem Schuss auf Hitler, das ist ja sonnenklar eigentlich. Ne?
Ja.
Also ich finde, der Film, der hat zwischendurch so diese Momente, die nicht ganz reinpassen und wo man danach vielleicht auch ein bisschen unbefriedigt sein könnte, zum Beispiel der Tanz. Ne? Das ist so eine Szene, die passt nicht richtig rein und da hat man dann interpretatorisch auch so Probleme, das in so einen Sinnzusammenhang reinzubringen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man damit trotzdem mit dem Film copen, ne? Also man kann das schon, man, da kommt schon was an, sagen wir es mal so, ne? Ist jetzt, ja.
Also bei diesem Alterungsprozess, da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass der einfach dadurch zustande kommt, dass Fiora einfach das Schrecken oder den Schrecken des Krieges gesehen hat und da und durch diese ganzen Konglomerate an Einfällen auf Fiora dann eben letztendlich dieses Produkt, ich nenne es einfach mal Produkt, draus entsteht, dadurch, dass es sich ja von seiner eigenen Identität und von seinem eigenen Ich ja schon irgendwie verabschiedet und dann nur noch irgendwie eine geistlose Hülle dasteht, die irgendwelchen Partisanen folgt, die aber komplett entkräftet und machtlos ist. Aber genau das muss man ja erstmal miteinander in Verbindung bringen. Also jetzt durchschnittlicher Zuschauer würde vielleicht sagen, ohne da irgendjemand zu nahe treten zu wollen, ja was, der sieht jetzt so aus wegen den Explosionen oder wegen den Schüssen, na das habe ich aber in Cobra 11 schon schlimmer gesehen. Da knallt es aber mehr. Also, okay. Also man muss das schon miteinander relativieren können.
Ja.
Und das muss man wollen, sage ich einfach mal. Dadurch, dass heute alles schon eher so ein bisschen abgestumpft und in Bezug auf den Film alles so ein bisschen überreizter ist. Aber diese Überreiztheit im heutigen Film wird schon als normal angesehen. Um heute irgendjemanden aus der Wohnung ins Kino zu locken, muss es halt eben knallen und muss drastisch sein. Natürlich werden dann Heldengeschichten und irgendwie so ein Kitsch und Patriotismus und irgendwie so Feelgood-Einlagen werden dann weggelassen in Komm und Sie.
die dann in den heutigen Kriegsfilmen, in den besagten Hollywood-Streifen dann eben da sind, ja, die dann halt auch so oft, ja, diese heutigen großen Schauwerte erzeugen, die Leute ziehen. Hm. Die hat Komm und Sie nicht und damit muss man auch erstmal umgehen können. Hm. So. Und absolut, deswegen ja. Schwierig. Also ich wüsste nicht, ob ich den Film jetzt, FSK 16, ob ich den in der 10. Klasse zeigen würde, um den Schrecken des Krieges ja meinen Schülerinnen und Schülern nahe zu bringen. Ich glaube, der Film würde zumindest gerade in der ersten Stunde auf große, große, große Irritation stoßen.
Hm. So. Aber du hast ja jetzt im Prinzip, wir haben ja im Prinzip jetzt einen Vorteil für deine zukünftigen Klassen, weil wir haben ja jetzt fast 2 Stunden Podcast aufgenommen und du kannst denen ja einfach sagen, ja, hört euch die Podcast-Folge an, da kriegt ihr
mach
zumindest
den Ton
einen,
aus, lass den Film laufen, ja, und
spiel den Podcast. Da kriegt ihr zumindest einen Teil erklärt oder zumindest ein paar Ansätze, wie man das sehen kann. Mhm. Ja, also wenn du jetzt nicht noch was hättest, würde ich das...
Ich bin vollkommen zufrieden.
Du bist vollkommen zufrieden.
Ja, ich habe alles aus meinem Handzettel abfeuern können, um mal im Kontext des Kriegs zu bleiben.
Ja.
Und wäre out of ammo.
Eine Sache würde ich vielleicht noch sagen, also wir haben es schon erwähnt, wir haben die Blu-ray von Bildstörung gesehen, sehr schöne Edition mit einem tollen Text von Markus Stiegelegger. Ich habe mir auch noch mal den Audiokommentar reingezogen. Der wurde aufgenommen von Barbara Wurm und Olaf Möller. Durchaus sehr interessanter Audiokommentar, der dann auch so Bezüge herstellt, zum Beispiel zu eben diesem Romero-Punkt, den ich peinlicherweise nicht hatte, weil wenn man das hört, denkt man sich, ja klar, ne?
Also
stimmt, das herkommt, ja. Wahnsinnig toll. Drauf gekommen, ja. Ich musste aber allerdings auch ein bisschen Kritik üben, denn ich finde, dass die sich teilweise ein bisschen häufig aufgehalten haben mit den Intentionen des Autors und von Regisseur L.M. Klimov auch. Also, ne, und dann teilweise, und ich habe mir gehofft oder erhoffe mir eigentlich von Audiokommentaren immer so ein bisschen, dass jetzt auch einzelne Szenen, die vielleicht eben schwierig sind, in Sinnzusammenhang mit dem, was man sonst so sieht, zu bringen, also dass man das so ein bisschen erklärt bekommt oder dass man zumindest Interpretationsansätze bekommt, ne, eine Sichtweise darauf. Mhm. Und da fand ich, dass die beiden sich immer ein bisschen weggeduckt haben, finde ich. Also da wurden dann, die Tanzszene wurde zum Beispiel auch mal so, da wurde nur gesagt, dass sie tanzt und dass es sehr schön ist und so. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele historische Bezüge zu anderen Filmen und so, das ist schon schön. Aber ich wünsche mir bei Audiokommentaren eigentlich immer so ein bisschen ein Näheres am Film bleiben.
Ja.
Ich finde so diese historische Einordnung und so und auch die Bezüge, die oder die Ideen, die der Autor eigentlich hatte, ne? Also verdammt, wie hieß er? Ich habe das jetzt.
Alles Adamovic?
Adamovic, genau, richtig. Ich habe den Namen vergessen. Das ist interessant, aber sowas kann man dann auch beifügen irgendwie als Text oder so. Ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen ungeeignet für einen Audiokommentar. Ansonsten ist das aber tolle Arbeit gewesen von beiden. Das wollte ich nochmal kurz sagen.
Ja. Und liegt ja auch, sage ich mal, mehr oder weniger kostenlos der Edition von Bildstörung bei.
Also, genau,
wenn man da mal reingucken möchte, kann man das sicherlich machen. Das ist immer mal eine ganz nette Erfahrung, den Film nochmal von 2, 3 Experten durchgekaut zu hören.
Genau. Also
ansonsten wollte ich noch sagen, dass es natürlich eine fantastische Restaurierung und Edition von Bildstörung ist, die ja jeden Cent wert ist. Also kann man nur unterstützen. Bildstörung ist wirklich ein tolles Label.
Absolut.
Generell tolles Label. Die auch noch ganz viele andere tolle Sachen haben.
Absolut, ja.
Vielleicht sehen wir da ja auch mal in Zukunft, in naher, ferner, mittlerer Zukunft nochmal einen Film hier vor uns liegen.
Ja. Ich kann sagen, das nächste Mal ist das nicht der Fall.
Okay.
Denn ich kann ja jetzt, ich bin ja in der glücklichen Position, wir haben jetzt Folge 20 abgeliefert, das war ein Film, den wir beide nicht gesehen haben. Mhm. Und ich bin jetzt in der glücklichen Position, einen Film für das nächste Mal auszuwählen.
Ich bin gespannt.
Und zwar, ich habe das ja schon ein bisschen vorbereitet, dass ich ganz gern über eine Regisseurin an dieser Stelle einmal sprechen würde. Aber ich möchte das nächste Mal noch keinen Film von dieser Regisseurin besprechen, was ein bisschen widersprüchlich klingen mag, aber ich werde es gleich erklären. Denn jene Regisseurin, ich kann sagen, die hat erst in den letzten paar Jahren ihre ersten Filme gemacht. 2 Filme hat sie erst gedreht. Diese Regisseurin war aber oder ist eigentlich noch aktiv, aber sie ist hauptsächlich bekannt durch ihre Tätigkeit als Schauspielerin. Und dahingehend sehr bekannt als eine der zentralen Figuren der sogenannten Mumblecore-Bewegung. Und zwar handelt es sich um die Schauspielerin und, wie gesagt, Regisseurin Greta Gerwig. Und die hat 2012 in einem Film mitgespielt, den ich abgrundtief liebe und den wir das nächste Mal besprechen werden. Es ist ein Film von ihrem Lebensgefährten Noah Baumbach. Noah Baumbach kennt man dadurch, dass er 2019 auf Netflix diesen Film Marriage Story mit Adam Driver und Scarlett Johansson veröffentlicht hat. Das ist nicht der Film, den wir besprechen werden. Das nächste Mal werden wir mit Greta Gerwig in der Hauptrolle besprechen Frances Ha aus dem Jahr 2013, glaube ich. Oder war es 2012? Bin mir gerade nicht sicher. Aber aus einem der beiden Jahre.
Ich bin gespannt. Ich habe den Film gerade das erste Mal in der Hand. Sieht auf jeden Fall sehr ästhetisch aus, das kann man sagen. Ich bin gespannt, ja. Frances, ja, Frances H.
Frances H., ja. Okay. Oder Frances H., besser gesagt. Das heißt Frances.
Eine echte Perle des amerikanischen Independent-Kinos von der Süddeutschen.
Ja. Okay, dann sehr schön. Dann wirst du diese Perle des Independent-Kinos sehen bis zum nächsten Mal.
Bin gespannt.
Und wir werden uns dann unterhalten in naher Zukunft. Wann genau... Das wagen wir mal nicht zu prognostizieren, aber wir versuchen es so bald wie möglich zu machen. Ansonsten wünschen wir euch, glaube ich, eine tolle Zeit mit vielen Filmen. Bald machen die Kinos wieder auf. Mhm. Zum 1. Juli geht's wieder los. Ne? Geht fleißig ins Kino. Ne? Schaut viele Filme. Guckt euch vielleicht Komm und Sie an. Gibt's für 20 Euro, glaube ich, bei Bildstörung. Kann man sich ruhig mal leisten. Fantastischer Film. Wir sind raus. Ciao. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.